Jetzt geht's in die Vollen.
Danke, Roswitha Ketura. Ich nenne die Roswitha ja zusätzlich Ketura. Ist auch ein ganz, immer schon beim Thema, ist ein ganz seltener Name. Wissen Sie, wer Ketura war im Ersten Testament? Wer weiß das? Silvia Belaya. Wer weiß, wer Ketura ist? Erfängler. Ketura war die zweite Frau von Abraham, Abraham, Sadusim Fam, und die hieß mit Erstnamen Hagar, und es steht drin, dass in der Bibel natürlich, 1. Samuel, 1. im Genesis, im Kapitel Abraham, im Kapitel 22 etwa, er nahm eine neue Frau, und die hieß Ketura, und man vermutet, dass das die Hagar war, die lange Zeit eben verschmäht war, und Ketura ist ein wunderschöner Name, kein Mensch kennt ihn, aber ich habe ein Buch, das empfehle ich ja immer wieder, Uli kennt das auswendig, Die Namen der Bibel, ich empfehle das von ganzem Herzen, Die Namen der Bibel, ein super Buch, da werden alle Namen der Bibel erklärt, Die Namen der Bibel, Cornelia, hast du das schon?
Ja.
Ein super Buch, Erdfängler, kauf dir das bitte, ich empfehle es dir, ein Mann deines Formats sollte das haben, Die Namen der Bibel, Le nom de la Bible, Le nom géographique, Le nom de personne, alle Namen der Bibel werden erklärt, alle, von Orten und von Menschen, und da wird auch Ketura erklärt, und diese Dame hat etwas Besonderes, und darum nenne ich sie nicht Sarah, Rebecca, Rachel, das ist zu gewöhnlich für sie. Und ich überlege mir ja bei jedem Menschen, ihn nenne ich ja Zephania und sie habe ich Dalaya genannt. Ich nenne ja jeden Menschen nach seinem Charakter, wenn er mich bittet, einen Zusatznamen zu bekommen. Viele Menschen wenden sich an mich und sagen, Jubel, hast du für uns einen heiligen Zusatznamen? Und dann gehe ich in die Seele des Menschen und schaue hinein. Und in der Seele von Roswitha Mücksch habe ich neben alten Müll, den wir mal ausgeräumt haben, der sich im Laufe von 100 Jahren angesammelt hat. Die ist ja schon eine 100-jährige weise Dame, da ist so alter Wiener Müll und alter Neuenstädter Müll. Da habe ich Kostbares entdeckt, nämlich eine wohlriechende. Ketura heißt die Gott wohlgefällig, wohlduftende. Ketura kommt von Ketoret, das war das tägliche Weihrauchopfer im Tempel. Und das Weihrauchopfer im Tempel war ein ganz heiliges Opfer, das jeden Morgen zelebriert werden musste. Daraus kommt das katholische Weihrauch übrigens. Und dieser Ketoret von Ketura bestand aus Weihrauch und aus Myrrhe und aus Myrte, aus kostbarsten Essenzen. Und daraus entstand dieser Name Ketura. Und dieser Name wird der Hagar zugeordnet, weil sie so eine famos duftige, duftende, geistig ausstrahlende Dame war. Ketura, ein sehr seltener Name, habe ich noch nie vergeben. Und diesen Namen habe ich unserer Roswitha Mücksch vergeben, weil sie geistige Ausdünstungen der Besonderen
hat. Sie stinkt mit anderen.
Ja, genau. Ja. Nach reinen Seiten. Okay, bitte aus dem Paket alle rausholen, aus dem Paket. Sie haben alle ein Paket, bitte aus dem Paket, Monika. Gudrun, aus dem Paket rausholen, Exodus 2. Bitte alle aus dem Paket, das Ihnen auf dem Tisch liegt. Ja, jetzt was sagst du? Lauf. Ich höre kein Wort. Ja, ja, Heinz Schumacher.
Das,
was? Die wohlriechende, die Gott wohlgefällige, die Gott wohlduftende Ketura von Ketoret. Wer will, schreibt das bitte hinzu, von Ketoret, K-E-T-O-R-E-T. Und Ketoret ist ein Weihrauchopfer, in Anführungszeichen Weihrauch. Es besteht aus mehr als Weihrauch. Es ist ein Kräuteropfer, das jeden Morgen im Tempel geopfert werden musste. Heinz Schumacher in Paulus Verlag Heilbronn. Die Namen der Bibel, Petra. Die Namen der Bibel. 16 Euro. Eine Fundgrube. Alle Namen drin. Dalaya, Zephania, Deborah. Alle Großen. Alle von Orten. Auch Bethanien, Bethesda. Im Neuen und im Alten Testament. Okay, jetzt möchte ich gerne Hans Jörg vorlesen. Exodus 4. Haben Sie alle das Papier gezückt? Westfalenkönig, hast du? Wunderbar. Alle, ich habe Ihnen ein Paket vorbereitet mit unserer wunderbaren Isabella von einer Rezeption. Und Sie haben ein Kapitel, blättern Sie durch, einfach durch, bis oben steht Exodus 4. Wir greifen jetzt mal Exodus 4 heraus. Einfach weiter blättern, da oben ist es, genau. Alles klar. Und jetzt möchte uns Hans-Jörg aus dem Schwarzwald, stimmt's? Bitte vorlesen. Hans-Jörg, Mosche. Übrigens, das ist die Martin-Buber-Übersetzung, steht auch rechts außen unten. Das ist Martin Buber, Franz Rosenzweig, darum steht Moschee und nicht Mose. Erhard Fengler weiß das, Buber legt großen Wert auf die hebräisch-originalgetreue Wiedergabe. Martin Buber, darum auch viele Zeilen, weil Martin Buber das nach dem Prinzip der Kolometrie, der Atemeinheiten abdruckt. Hans Jörg aus dem Schwarzwald.
Moschee antwortete, er sprach, da aber, sie werden mir nicht vertrauen und meine Stimme nicht hören, denn sie werden sprechen. Nicht hat er von mir sich sehen lassen.
Er ist Gott.
Er sprach zu ihm. Was ist das in deiner Hand? Er sprach, ein Stab. Er aber sprach, wirf ihn auf die Erde. Er warf ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Mosche floh vor ihr. Er sprach zu Mosche: Schick deine Hand aus, greif sie am Schwanz. Er schickte seine Hand aus, er packte sie und sie wurde in seiner Faust zum Stab. Damit sie vertrauen, dass er, der Gott ihrer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, von dir sich hat zählen lassen. Weiter sprach er zu ihm: Lege doch deine Hand in deine Brust.
Auch Männer können einen Busen haben, das ist das alte deutsche Wort für die Brust, im alten Deutschen, Mittelhochdeutschen. Der Busen, der männliche Busen.
In.
Ja, aber der Busen.
Ja, schon klar, aber in.
Ja, ja. Ja, ja, in, das ist gemeint der Teil hier, die Achselhöhle. Der gesamte Oberkörper ist im Mittelhochdeutschen der Busen. Nicht nur du hast einen Busen, auch ich habe einen Busen. Der Busen hat zwei Löcher, rechts und links, das sind die Achselhöhlen.
Naja, man kann ja auch von den Brüsten sprechen, ne? Vom Busen. Es gibt ja zweierlei, die Brüste und der Busen. Ne?
Ja. Ja, aber der Busen.
Wird meistens zusammengeschmissen.
Genau, genau. Genau, der Busen. Und den Jadebusen gibt es auch nicht. Genau.
Und der Busen gibt's auch.
Ja.
Der bringt sich hier aus dieser Einmischung.
Ja, genau.
Der Busen, ganz allgemein. Es gibt
ja viele. Ja, das ist
ein ja. Genau, genau, Hans-Jörg, du hast auch einen Busen. Okay. Ja. Ja, ja. Darf ich bitten, Hans-Jörg möchte, genau.
Er legte seine Hand in seinen Busen. Er zog sie hervor, da war seine Hand aussetzt, wie Schnee. Er aber sprach: Tu deine Hand wieder in deinen Busen. Er tat seine Hand wieder in seinen Busen, er zog sie aus seinem Busen hervor, da war sie wieder wie sein Fleisch. Sei es denn, dass sie dir nicht vertrauen und auf die Stimme des früheren Zeichens nicht hören, werden sie der Stimme des späten Zeichens vertrauen. Und sei es nun, dass sie auch diesen beiden Zeichen nicht vertrauen und auf deine Stimme nicht hören, dann nimmst du von dem Wasser des Flusses und schüttest es auf das Trockene. Und dann wird das Wasser, das du aus dem Flusse nahmst, zu Blut, wird es auf dem Trockenen. Mosche sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ich bin nicht ein Mann von Reden, auch vortags und auch ehgestern, auch nun, seit du zu deinem Knechte redest, sondern ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Er sprach zu ihm:
Was hat ein wer hat einen Mund? Wer? Nee, bei 11. Er sprach zu ihm: Wer hat einen Mund? Der Satz, du hast dich versprochen, Hans-Jörg. 11.
Naja, er sprach zu ihm: Wer hat einen Mund den Menschen gemacht und wer macht stumm oder taub oder klaräugig oder blind? Bin's nicht ich? Und nun geh. Ich selber werde da sein bei deinem Mund und dich weisen, was du reden sollst. Er aber sprach: Ach, mein Herr, schick doch, durch wen du schicken magst. Sein Zorn entflammte wieder Mosche. Er sprach: Ist da nicht Aaron, dein Bruder, der Levit? Ich weiß, dass er berät reden wird, und da zieht er schon dir entgegen. Sieht er dich, wird er in seinem Herzen sich freuen. Rede zu ihm. Lege die Rede in seinen Mund.
Mhm.
Ich selber werde da sein bei deinem Mund und bei seinem Mund und euch weisen, was ihr tun sollt. Er also rede für dich zum Volk und so sei's. Er sei dir zu einem Mund und du seist ihm zu einem Gott. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst.
Jetzt gerade die Seite umdrehen, das habe ich noch hinzugeklebt, damit wir nicht zwei Blätter brauchen. Nein, hier unten, einfach nur umdrehen, unten die Zeile. Das habe ich hinzugeklebt, damit man nicht, genau.
Der Mosche ging und kehrte
zu Jitro, Schwäher ist Mittelhochdeutsch für Schwager.
Und sprach zu ihm.
Schwiegervater, Entschuldigung, danke, Schwiegervater. Der Eidam ist der Schwiegersohn, glaube ich, ne? Ja. Genau, Eidam ist der Schwiegersohn, Schwäher, danke schön, ist der Schwiegervater.
Und sprach zu ihm, ich will doch gehen und zu meinen Brüdern, die in Ägypten sind,
kehren,
dass ich sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu Moschee,
geh in Frieden, auf Hebräisch, lech le shalom. Daher kommt dieses oftmalig benutzte Shalom, strotzt in der Bibel davor. Bitte jeder mal in die Selbstversenkung gehen. Cornelia versenkt sich gerne. Er hat versenkt sich auch. Ich denke immer, wenn ich sage Erdfängler, es gab doch mal den Erdäppler. Das war doch der große Deutsche. Ja? Ich denke immer an Erdäppler. Ich muss mich jedes Mal korrigieren. Aber anpassen und sagen, du bist ja nicht Erdäppler. Darf man dich mit ihm verwechseln oder ist das unanständig? Das war doch ein ganz berühmter Politiker. Was? Genau. Und du machst ja auch Entwicklungshilfe in Mathematik. Ich mache Entwicklungshilfe in Hebräisch und du machst Entwicklungshilfe in Mathe und Physik. Jeder bitte in die Selbstversenkung 5 Minuten nachdenken mit dem Aussatz. Ich habe Ihnen schon was unterstrichen. Das wurde dann gelb durch den tollen Kopierer. Es geht nämlich um den Schwanz. Schick deine Hand aus. Warum wird sein Stab zu einer Schlange? Das hat nämlich mit unserem Thema Krankheit zu tun. Und dann wird die Hand wieder regulär. Und dann steckt er seine Hand in den Busen. Dann wurde sie aussätzig wie Schnee. Er tat seine Hand wieder in seinen Busen und zog sie aus seinem Busen hervor und sie wurde wieder wie Fleisch. Was passiert hier? Das gehört zu unserem Thema elementar dazu. Jeder mal 5 Minuten nachdenken. Was macht Gott mit ihm? Warum wird sein Stab zur Schlange? Er packt sie an und sie wird wieder regulär. Sprich zur Stab. Und dann wird seine Hand aussätzig. Was will uns die Bibel hier sagen zwischen den Zeilen? Jeder mal 5 Minuten reflektieren. Wer hat eine Idee? Übrigens ganz kurz, das ist nach dem brennenden Dornbusch. Heinz, nicht wahr? Nee, Moment, ich will kurz sagen. Das ist nach dem brennenden Dornbusch. Mose steht Le Buisson Ardent. Das große Erlebnis am Buisson Ardent, am brennenden Dornbusch. Ich streue ganz gerne Französisch ein, weil ich mit Silvia Dalaya so gern Französisch spreche. Wir beide sind ja Frankophonen, aber ich halte mich im Zaum. Mose steht am brennenden Dornbusch und erlebt Gott im brennenden Dornbusch und Gott beruft ihn. Du gehst nach Ägypten und wirst mein Volk befreien. Und das ist Kapitel 3. Und hier in Kapitel 4 kommt es zu einer Konversation und Mose sprach zu Gott auf diese Berufung hin und sucht Ausreden. Er hat Angst. Das ist ein ganz großes Kapitel in dem Moses und das passt zu unserem Thema. Er hat Angst. Er sagt ja oben da, aber sie werden mir nicht vertrauen und meine Stimme nicht hören, denn sie werden sprechen. Nicht hat er von dich sich sehen lassen. Was ist an diesem Satz schon prekär, Heinz? Was würden Sie sagen?
Ich denke, Gott wird einfach dem Mose zeigen, dass ihm nichts unmöglich
ist. Richtig, wunderbar. Und was ist an Mose prekär, wenn Sie sich den ersten Satz anschauen, Theodor. Mosche, Gott sagt ihm vorher am Ende von 3, du gehst, Brigitte, du gehst nach Ägypten und wirst mein Volk befreien. Das ist eine Anordnung von Gott. Und Mosche sagt in 4,1, da aber Gott gegenüber, die werden mir nicht vertrauen und auf meine Stimme nicht hören, denn sie werden sprechen, nicht hat er von dir sich sehen lassen. Theodor, was ist prekär an diesem Satz? Arbeiten Sie alle ein bisschen mit. Ich will Sie einladen, mitzudenken. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Silvia Dalaya. Was heißt das? Was drückt Mose damit aus? Was ist an Mose nicht in Ordnung sozusagen? Weshalb muss Mose zurechtgewiesen werden? Silvia Langer, du große Kämpferin für Gott. Wer hat eine Idee? Ja. Gudrun, sagen Sie. Er hat selber kein Vertrauen, das ist es. Denn warum sagt er, sie werden mir nicht vertrauen? Warum kommt dieser Pessimismus? Wenn Gott ihm sagt, du gehst nach Ägypten und holst die Kinder Israels aus dem Exil heraus. Warum sagt er dann, wenn Gott ihm sagt, du tust das, damit unterstellt doch Gott, dass sie ihm natürlich vertrauen werden. Warum muss er dann mit seinem Einwand, mit seinen Zweifeln, mit seinen Befürchtungen kommen und sagen, sie werden mir nicht vertrauen. Warum werden sie mir nicht vertrauen? Warum dieses negative Denken? Auf meine Stimme nicht hören. Doppelt sagte das Uli Bensheim. Sie werden mir nicht vertrauen und auf meine Stimme nicht hören, denn sie werden sprechen. Nicht hat er von sich sehen lassen. Warum dreimal ein Nicht? Unterstreichen Sie es, wenn Sie wollen. Dreimal nicht. Gott sagt ihm, du gehst, du machst es frei. Und ihr könnt unterstreichen, er sagt, sie werden nicht vertrauen und nicht hören und nicht hat er von sich sehen lassen. Dreimal ein Nicht, obwohl Gott ihm sagt, du machst das. Du gehst hin und ich bin bei dir. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Bibel uns zeigt, ein Mensch mit seinen Zweifeln, mit der Zweiheit, so erkläre ich das gerne auch in meiner Praxis. Wenn ein Mensch in einer Zweiheit steckt, hat er Zweifel. Und wenn ein Mensch die Zweiheit überwunden hat, dann hat er keine Zweifel. Dann muss er auch nicht verzweifeln. Und Mose ist hier in 4,1 ganz im Zweifel. Ganz negativ drauf, sagt man modern Deutsch. Hildegard?
Er hat ja die Erfahrung, dass die Leute nicht auf ihn hören. Und das ist für ihn wichtiger als das, was Gott ihm sagt.
Richtig. Aber er hat noch gar nicht die Erfahrung gemacht, Hildegard. Das muss ich noch hinzufügen. Nein, noch nicht. Er hat sie noch gar nicht gesehen.
Nee.
Hildegard, er hat das Volk ja noch gar nicht gesehen.
Nee, im allgemeinen Umgang mit anderen Menschen vorher hat er wahrscheinlich erfahren.
Das kann sein. Aber der Punkt ist, dass er ja mit Gott eine Begegnung hat. Er hat mit Gott eine Begegnung. Eigentlich müsste das Vorrang haben, wenn Gott mir, heute können wir sagen, meine innere Stimme, mein Gottesbewusstsein in mir, Elia, mir sagt, du machst das. Und Gott erscheint ihm noch dazu im brennenden Dornbusch. Ein Riesenereignis, ein Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und Gott sagt ihm, du Gorsch. Ich liebe dieses Du Gorsch. Du Gorsch. Und dann hat er doch nicht zu sagen, nein, sie werden bestimmt mir nicht hören. Sie werden mir nicht vertrauen und sie werden nicht hören. Er sagt ja nicht, es könnte sein oder, lieber Gott, was mache ich, wenn sie nicht auf mich hören? Achten Sie genau auf die Heilige Schrift, Heinz. Sie werden mir nicht vertrauen. Warum diese Sicherheit? Es könnte doch auch sein, dass sie mir sehr wohl vertrauen werden. Und an dem Punkt sind wir genau beim Thema Krankheit, Aussatz, Korrektur durch Krankheit und Korrektur durch göttliche Erziehung. Er ist voll im Zweifel. Und dann kommt eben der Punkt, was ist in deiner Hand? Natürlich muss Gott keine Frage stellen, Gott weiß das, aber das ist die Korrektur, die nun kommt. Er stellt etwas fest, er proklamiert etwas, was so mit der Realität nicht korrespondiert. Er hat noch gar keine Erfahrung mit dem jüdischen Volk gemacht. Er war ja vorher, er hat ein davongelaufener jüdischer Häftling, er war in Midian, er war verfolgt und nun kommt die große Verwandlung am brennenden Dornbusch. Und der Mann ist voller Zweifel. Und das ist der Punkt. Deswegen kommt nun eine Korrektur dieser Zweifel. Cornelia.
Ja, in 3, Vers 19.
Erst noch nicht, wir sind noch nicht so weit. Erst 2, Schritt für Schritt.
Warum er diese Zweifel hat.
Warum hat er Zweifel?
Weil in Vers 3, Vers 19 Gott ja sagt, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht sehen lässt, es sei denn, er wurde von starker Hand dazu gezwungen.
Ja.
Und so steht, Mosche, er muss die starke Hand haben. Und Gott fragt dann auch, was ist mit deiner Hand? Und da hat er Zweifel. Er weiß nicht, dass Gott der Zwinger ist.
Das ist eine gute Überlegung, kann man richtig erklären, aber dennoch musst du nochmal, sehr schön Cornelia, aber Gott ist ihm begegnet und Gott spricht zu ihm und das müsste Vorrang haben. Das ist etwas, was...
Ne?
Er verwechselt das und hat noch nicht das nötige Vertrauen. Heute würde man sagen, nicht das nötige Selbstvertrauen. Wenn Gott ihm, Gott ist ja ein Teil von uns in der modernen Psychotherapie, wenn Gott ihm sagt, ich mache das und zeigt ihm noch den brennenden Dornbusch, dass er zu Wundern imstande ist. Der Dornbusch brennt, aber verbrennt nicht vorher in der Kapitel 3. Das heißt, er zeigt ihm, gibt ihm ja schon ein fettes Zeichen und sagt ihm, du, das, ich bin bei dir. Und wenn ich will, geschehen die unmöglichsten Dinge, nämlich, dass ein Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Und dann muss er doch nicht diese massiven Zweifel haben, die dreifach ausgedrückt werden. Nicht. Und dann kommt die Geschichte, was ist in deiner Hand? Ein Stab. Wirf ihn auf die Erde, er wird zu Ende, er wird auf die Erde und er wird zur Schlange. Frage, warum? Warum wird der Stab zur Schlange? Was denkst du, Erdfängler? Warum, was soll dieses Theater? Das ist ganz tief für unser Thema. Warum wird auf einmal der Stab zur Schlange? Was gehört das, was hat das so verloren? Was ist die Schlange im Genesis? Du kennst die Schlange? Was hat die schon mal getrieben?
Die Verführerin.
Das ist eine Roswitha Mücksch, eine gefährlich Verführende mit ihren Düften. Richtig, was hat die Schlange schon gemacht im Genesis? Erd? Einfach sagt. Was?
Die
Sache
mit dem Apfel meinst du?
Genau. Was hat sie?
Ja, auch das Wort verdreht.
Richtig, genau. Die Schlange ist die Verdreherin. Wunderbar, Cornelia. Die Schlange ist die große Verdreherin. Diabolos, Verdreher, Durcheinanderbringer. Schreiben Sie auf, wenn Sie möchten. Einladung, nicht Diktat, nur eine Empfehlung. Schreiben Sie auf, die Schlange ist der Diabolos. Diabolos, griechisch, der Durcheinander, der Durcheinanderbringer, auf Hessisch, Uli. Ne? Der Durcheinanderbringer. Schlange, im Hebräischen männlich übrigens, Nachasch, wer das aufschreiben will. Nachasch, das hört man schon im Hebräischen, Gerhard. Nachasch ist so etwas Verführerisches, Sinistres, Suggestives. Der Nachasch zischt, genau. Nachasch, das nennt man Onomatopoesie, Lautmalerei. Die Doppelzüngigkeit, will ich das gerade erklären? Die Doppelzüngigkeit, der Nachasch ist der alte Verführer, le Serpent. Le Serpent ist immer doppelzüngig und der erinnert uns an Genesis.
Ja, als da hat er ja gesagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem
Baum. Richtig.
Und Gott hat ja nur gesagt, ihr sollt nicht von dem einen
Baum. Richtig, Cornelia, die Große. Genau, und darum wird sein Stab, und jetzt müssen wir noch eins klären, die Bibel ist ja voller Tiefgang. Warum wird sein Stab, wofür steht Stab im Orient? Matte. Matte genannt, M-A-T-T-E, Matte. Silvia Dalaya, was denkst du? Du große, starke, du Frankophile. Was ist, wofür steht im Orient? Wir sind alle bitte im Orient. Wir gehen in die Welt des Orients. Mose etwa 1400 vor. Hirten, dein Stecken und dein Stab sind mein Trost. Stecken und Stab. Stecken und Stab braucht der Orientale. Was ist der Unterschied zwischen Stecken und Stab? Auf dem Stecken stützt er sich ab. Mit dem Stab spornt er die Schafe an zum Garn, zum Gehen. Gorsch mal.
Stab und fängt sie ein.
Stecken, bitte? Und vertreibt die Hunde oder weiß ich, die böse Tiere. Genau. Stecken ist Zeichen von Autorität, schreiben wir auf. Matte. Der Matte ist der Stab, der Zepter. Daraus hat der Abt in der Kirche hat daraus das Zepter genommen. Sie wissen, die Äbte haben ja einen Stab, einen großen Stab oben gewellt. Das kommt aus diesem alten Denken des Orients, dass mein Stecken meine Würdezeichen ist. Auf dem Stecken kann man sich übrigens auch abstützen. Der Orientale stützt sich, wenn er lange Zeit mit seinen Schafen ist, Brigitte auch auf dem Stab, auf dem Stecken ab. Das ist eine Abstützung. Und später entwickelte sich das als Würdezeichen. Sowohl im Judentum, bei König David und bei Ahasverus wissen Sie ja, die Esther muss den Stab, den Stecken berühren, bevor sie mit ihm ein Gespräch haben darf, Petra. Das ist der Stecken. Und der Stab ist ein Mittel, um Tiere zu verscheuchen und um die Schafe beieinander zu halten. Und nun hat er einen Stab in der Hand. Er ist ein Hirte, ist ein Hirte, er braucht einen Stab und ein Stecken. In dem Fall ist es ein Stab, auf dem er sich abstützt, und den soll er zur Erde werfen. Jetzt denken wir mal ganz tief nach. Was heißt das, wirf ihn zur Erde? Es ist alles voller Tiefgang. Wenn wir das verstanden haben, haben wir Jesu Wunderheilungen wunderbar verstanden. Genau, warum muss er aber den Stab auf die Erde werfen? Was heißt das, wenn Gott ihm sehr deutlich durch die Blume etwas kritisierenderweise sagen, was heißt, wirf ihn auf die Erde? Den Stab wirft man ja nicht auf die Erde, den auf dem stützt man sich.
Loslassen.
Richtig, loslassen. Lass los, lass dein negatives Denken los. Lass la pejorativité, kann man das sagen, la pejorativité? Pejorativité heißt das negative Denken. Lass es los, wirf es auf die Erde, Theodor. Wirf ihn auf die Erde. Das heißt, er muss das nehmen, was ihm Würde und Statur gibt, auf die Erde werfen, Petra. Das hat sozusagen sein Format verloren. Er sagt ihm, du bist nicht in deiner Führungsstärke. So kann ein Führer des jüdischen Volkes nicht sprechen. So negativ, nicht kannst du nicht sprechen, das geht so nicht.
Er schafft ein Spiegelbild, also er kann
genau
in diesem Vorgang quasi erkennen, was in ihm vorgeht.
Genau, was in ihm vorgeht. Das ist eine symbolische Handlung, die ihm sagt, so geht es nicht. Wirf es auf die Erde. Wirf deine Autorität, deine falsch geleitete Autorität, deine zweifelhafte Autorität auf die Erde. Und dann wird sie automatisch zur Schlange, und durch die Schlange versinnbildlicht er ihm, Theodor, mon ami, versinnbildlicht er ihm, du siehst, du bist Opfer der Schlange geworden. Du bist, und er flieht ja auch vor der Schlange. Du bist Opfer der Schlange. Du bist Opfer deiner eigenen Schlangenhaftigkeit, deiner eigenen Falschheit, deiner eigenen verführerischen Durcheinanderbringer-Mentalität. Die Schlange steht immer für das Verführerische, für das Falsche. Wie damals bei Genesis, als die Schlange ja der Frau Märchen erzählt, die so nicht zutreffen. Und er sagt ihm, du bist jetzt wieder in der alten Schlange drin. Das alte Thema, sagt er ihm. Und er flieht vor der Schlange, weil die Schlange gefährlich ist. Und die Schlange soll ja gefährlich bleiben, laut Genesis, weil sie uns erinnern soll an das Diabolische, an das Durcheinanderbringende. Und dann sagt er, schick deine Hand aus und pack sie am Schwanz. Was heißt, warum am Schwanz und nicht am Kopf? Normalerweise soll man eine Schlange ja nicht am Schwanz packen, sondern oben am Kopf zudrücken, sodass sie nicht mehr spucken kann, Gift spucken kann. Warum soll man ja eine Schlange nicht am Schwanz packen?
Er soll
ja
die Kraft lassen, er soll auch deine Kraft nicht jedes Jahr einsetzen.
No, richtig, aber noch etwas, was ist Schwanz anders als Kopf? Er hat Fänger, was ist am Schwanz anders als am Kopf? Richtig, genau. Die Schlange ist ja diejenige, die am Kopf, wenn wir Genesis anschauen, ja das Verführerische hat. Sie hat auch da das Gift und die Doppelzüngigkeit. Und er sagt, Gott sagt ihm, erstmal schick deine Hand aus, zeig deine Autorität und vertraue mir. Natürlich ist es gefährlich. Aber wenn du Gott vertraust, wird das Gefährliche in etwas Mildes verwandelt. Das ist der Punkt. Man soll ja Gott vertrauen und nicht der Schlange und nicht irgendwelchen medizinischen Erkenntnissen. Das heißt, wenn du mir vertraust, kannst du das tun, was dein gesunder Menschenverstand dir normalerweise nicht empfehlen würde. Sondern du packst sie am Schwanz, da wo sie sich durchaus noch wehren kann und sich umdrehen kann, um dich zu beißen, aber du vertraust mir eben. Du vertraust mir Gott, der ich ja die Schlange erschaffen habe, der ich ja der Schlange die Fähigkeit gegeben habe, dich zu Tode zu beißen, und du vertraust mir. Und du packst sie gerade von hinten. Und da ist auch die Überlegung, das Böse, das Verführerische in uns, das Diabolische, das Negative, muss man immer durch die Hintertür packen. Dieses negative Denken, das ist auch etwas, was für die moderne Therapie wichtig ist. Wenn du etwas Böses konfrontieren willst, überrasche das Böse aus dem Hinterrücks. Nicht vorne attackieren, denn dann ist das Böse viel zu mächtig über dich. Und Mose, Gott will ihm am Vorabend seiner großen Berufung, ihr Lieben, in Ägypten sagen, du musst von hinten kommen. Du musst da kommen, wo sie dich nicht sieht. Und wenn du natürlich noch meine Kraft hast, und ich bin bei dir, Gott, dann wirst du sie damit eher lahmlegen. Natürlich kann sie immer noch Gift sprühen, aber siehe da, sie wird dann wieder in einen Stab verwandelt. Und er kriegt seine Autorität zurück. Es geht um das Gottvertrauen. Ihm mangelt es an Gottvertrauen. Und wenn er Gott vertraut und von hinten kommt, unerwartet das Böse konfrontiert, das Negative durchschaut, aber es nicht direkt provoziert, entmachtet er es viel mehr. Ich wiederhole, das Böse können wir dann entmachten, sagt die Bibel an dieser sehr frühen Stelle, wenn wir es hinterrücks attackieren. Wenn wir es hinterrücks attackieren, in einen starken Gott vertrauen. Da, wo das Böse gar nicht mit uns rechnet. Nicht vorderfrontig, sondern hinterfrontig. In einem starken Gott vertrauen natürlich. Und dann auf einmal, er schickte seine Hand aus, er packte sie, und sie wurde in seiner Faust zum Stab. Natürlich würde der gesunde Menschenverstand sagen, das ist ja lebensgefährlich, die beißt dich doch deines Recht. Aber das ist der Punkt. Nicht auf den Logos hören, in bestimmten Situationen auf den sogenannten gesunden Menschenverstand, der bei ihm ja gar nicht so gesund ist übrigens, sondern auf Gott vertrauen. Und wenn du Gott vertraust, sind die unmöglichsten Dinge möglich, sagt ja auch die Bibel. Waltraud?
Soll man sich wirklich vorstellen, dass der Staat eine Schwelle wohnt?
Ja, ich glaube daran. Ich glaube, so wie ich, Waltraud, das ist immer etwas, was ich in meinen Seminaren sage, ganz wichtig, dass Sie fragen. In meinen Seminaren erkläre ich immer nach jüdischer Tradition, dass ich an all die Dinge glaube, ist ja ein Glaubensbuch und kein Mathematikbuch, ich glaube an die großen Begebenheiten der Bibel. Ich glaube auch daran, dass Jona im Bauch des Fisches 3 Tage war. Ich glaube, dass das Rote Meer sich gespalten hat. Ich glaube, dass Jesus auferweckt wurde. Ich glaube, dass Jesus auf dem See ging. Mein Vater zum Beispiel glaubte das nicht. Mein Vater hat vor 40 Jahren ein Buch geschrieben, er wandelte nicht auf dem See. Ich bin da weiter. Nicht, weil ich mein Vater konkurrieren will, sondern ich glaube einfach daran. Ich glaube, dass Jesus auf dem See wandelte, weil die Bibel für mich ein Glaubensbuch ist. Und wenn ich meinen Glauben nicht einschalte, Waltraud, kann ich mit der Bibel nicht arbeiten. Nicht nur bei der Schlange, in allen Geschichten.
Ja. Noch eine Frage. Also, es war ja vorher schon das erwähnt, dass man sich Gott in sich vorstellen soll.
Ja.
Und wenn ich mir diese Situation vorstelle,
ja,
wenn ich in mir eine Stimme höre, dann scheint es mir einfach logisch, dass ich zweifle. Denn das, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht und bin von mir eigentlich, ich bin schizophrener Gläubiger
und ja.
Gläubige.
Ja.
Ich glaube aber, hilft meinem Unglauben
ja.
Ungefähr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn in mir eine Stimme ist, die mir jetzt sagt, ich mache das so oder so, dass ich da wirklich unsicher bin. Also in meinem Leben würde ich sagen, da gab es schon Situationen, wo ich dachte, das so und so ist richtig, hinterher war es dann doch nicht richtig, es hat sich dann wieder so.
Genau, Waltraud, ganz kurz, damit es nicht zu lang wird, ich will versuchen, Ihnen zu antworten. Der Punkt ist, Zweifel sind in Ordnung, aber die Zweifel haben bei ihm offensichtlich so eine Macht, Sie haben bitte 3-mal unterstrichen das Wort nicht. Und gerade bei einem Mann, der eine solche Führungspersönlichkeit darstellen wird, sind solche Zweifel eben nicht angebracht. Sie sind zwar da, dürfen auch sein, Gott konfrontiert sie ja, die Bibel zeigt das ja, dieses lange Kapitel, aber die Zweifel haben eine Macht über ihn, die nicht gut ist. Das ist der Punkt. Zweifel, wenn sie mächtig werden, zerstören uns. Wie die Schlange die Gefahr läuft, ihn zu zerstören. Zweifel per se sind in Ordnung. Wir dürfen immer wieder mal Zweifel haben, weil das Leben daraus besteht. Aber die Punkt ist, haben Zweifel Macht über uns oder das Gottvertrauen Macht? Und ihm gebricht es noch an Gottvertrauen. Ihm gebricht es an Gottvertrauen und dieses muss korrigiert werden. Ich will gerade noch zu Ende auslegen, bevor wir weitergehen. Warum dann die Geschichte mit dem Busen? Es könnte doch hier zu Ende kommen, Waltraud. Warum kommt der Busen? Leg doch deine Hand in den Busen, er legt in seine Hand und sie wurde aussätzig. Und jetzt kommen wir zu dem hebräischen Wort für Aussatz, das heißt Metzorat. Alle mal aufschreiben, Erd. Metzorat, ich buchstabiere. Martha Emil Zeppelin. Martha Emil Zeppelin. Otto Richard. Richard Anton Theodor. Metzoraat. Martha Emil Zeppelin. Otto Richard Anton Theodor. Metzoraat. Ein ganz, ganz spannendes Wort. Metzoraat. Habt ihr es geschrieben? Frau Köhn, Helene. Metzoraat. Martha Emil Zeppelin. Otto Richard Anton Theodor. So, und das Wort, das heißt Aussatz befallen, oder wie er sagt, aussätzig, schreiben Sie dazu, ganz wichtig für unser Seminar. Das heißt aussätzig oder aussatzweiß, ein Adjektiv, aussätzig weiß. Und das andere Wort, das Wort für Aussatz heißt Zaraat. Zaraat, schreibt sich Zeppelin Anton Richard, Anton Theodor. Zaraat, werden wir gleich erklären. Zaraat, Zeppelin Anton Richard, Anton Theodor, Zaraat. Aussatz. Genau. Ich wiederholen wir mal die beiden Worte im Hebräischen, Norbert. Metzoraat. Alle mal zusammen. Brigitte. Metzoraat. Metzoraat. Waltraud, sagen Sie es mal. Metzoraat. Metzoraat. Sagen Sie es mal. Metzoraat. Genau, das andere heißt Zaraat. Alle, bitte. Zaraat. Rita. Zaraat. Und das werden wir gleich kennen. Das ist ein hochinteressantes Wort. Das habe ich bei Weinreb gelernt und das werde ich heute einbringen und darüber mit Ihnen nachdenken. Aber zunächst mal, was ist mit der Hand im Busen? Er zog sie hervor, sie wurde weiß wie Schnee. Was passiert da?
Ich habe eben nicht, du warst ja etwas zu schnell.
Zaraat,
was heißt das?
Aussatz. Zaraat ist der Aussatz und Metzoraat ist aussätzig. Petra, Metzoraat ist aussätzig und Zaraat Aussatz. So, was macht Gott mit ihm? Warum reicht die Geschichte mit der Schlange nicht, Conny?
Ja, ich habe es gleich mit dem Herzen gemeint.
Ja, ja, richtig, gegenüber dem Herzen, wenn er Rechtshänder ist, in den Herz ging. Aber warum reicht das nicht? Nochmal, er hat ihm doch eine Lektion erteilt. Er hat Panik, er rennt vor der Schlange und er packt sie an. Er dürfte das verstanden haben. Worum es geht, nämlich nicht der Schlange zu vertrauen, sondern Gott zu vertrauen. Das können Sie notieren. Nicht der Schlange in mir vertrauen, sondern Gott in mir vertrauen. Ich wiederhole, Theodor, nicht meiner inneren Schlange vertrauen, sondern Gott in mir vertrauen. Aber warum muss er noch eine Lektion bekommen, nämlich die Geschichte mit dem Busen und dem Aussatz der Hand. Aussatz ist, wie gesagt, was sehr Hartes im Augenblick. Nicht Lepra, sondern?
Ich würde hier sagen, der Busen ist ja der Ausdruck für das eigene Ich.
Ja.
Und wenn er die Hand nur auf das eigene Ich legt,
ja,
dann passiert nichts. Dann wird er nicht also irgendwie befähigt, ja, Dinge zu tun.
Ja.
Er stirbt ab. Die weiße Hand ist praktisch eine abgestorbene Hand.
Sehr schön. Das ist eine Ketura, wie ich sie liebe. Deborah und ich lieben unsere Ketura, wenn sie so duftet. Da brauchst du gar keinen Chanel mehr auftragen. Das ist echt schön. Wunderbar. Es muss noch etwas weiteres in ihm absterben, und zwar die Hand. Ja. Genau, warum?
Ja, weil ich würde sagen, es muss
auch... Laut, ich höre nichts. Ja.
Es muss auch deshalb noch etwas kommen, weil er ja zwei Fälle hat. Und deshalb reicht nicht eine Korrektur, sondern...
Auch ein wunderschöner Gedanke, Zweifel. Genau, Gudrun, können wir notieren. Er ist in der 2 und es müssen 2 doppelt besser... Und die 2, weil er in der Zweifel ist, finde ich auch sehr schön, bedeutet die 2, in der er steckt, dieses Zerrissensein zwischen Gottvertrauen und Selbstvertrauen, ungesundem Selbstvertrauen, muss überwunden werden. Die 2-Fell überwinde ich, indem ich aus der 2 herauskomme und darum 2 beweise, dass Gott stärker ist als der Zweifel. Dalaya?
Er muss es am eigenen Körper erfahren.
Auch sehr schön. Auch wunderbare Gedanken höre ich hier. Wunderbar. Am eigenen Leib erfahren. Gott rückt ihm auf den Leib, ich rück dir auf den Pelz. Ich rück dir auf den Pelz und es lag nicht nur unten die Schlange am Boden, sondern Gott will ihm noch eine weitere Lektion erteilen, dass es in ihm eben ist. Es ist in ihm, die Schlange hat von ihm Macht ergriffen. Diese Schlangenkraft, Gerhard, hören Sie? Die Schlange hat von ihm Macht ergriffen und hat ihn durcheinander gebracht. Der Diabolos, notieren Sie. Sie hat ihn durcheinander gebracht, Horst Gold. Und darum sagt er ihm als Therapie, wir sind in der Therapie, steck deine Hand in den Busen, was Roswitha Ketura sagt, steck sie da rein, Herznähe, wenn er Rechtshänder ist, ist das ja rechtshändig. Ne? Die Hand, bitte? Eine Hand. Genau. Und es geht um die Hand. Es ist eine Behandlung. Ich liebe auch dieses Wort. Behandlung. Le traitement. Manuel.
Der Ausschlag auch mit dem Vitikus kommt, wenn praktisch böse Rede oder schlechte Rede.
Schlechte Rede. Ja, Gerhard, darf ich Sie bitte nicht immer nur ruhig. Ja.
Wenn man mich sonst nicht sagt, was ist schlechte Rede, dann ist es die nicht von Gottes Rede. Ja.
Genau.
Und wenn er jetzt hier sagt, Sie werden nicht auf meine Stimme hören,
ja,
dann denkt er, es ist seine Stimme. Schon wieder diese seine eigene.
Ja, und Moment, über wen redet er schlecht? Das ist nämlich der Punkt. Schreiben Sie oben bei 4.1 Lashon Hara. Georg, was wir gestern hatten, oben können Sie rechts schreiben, Lashon Hara. Was ist Lashon Hara, haben wir gestern gesagt? Üble Nachrede. Schreiben Sie auf üble Nachrede, das kann die Bibel nicht ausstehen. Und er weiß es gar nicht, er weiß es doch gar nicht. Wenn er sagt, ich kann, unterstreichen Sie alle, Sie werden nicht und Sie werden nicht. Er spricht über andere schlecht, ohne dass es dazu eine Justifikation, ohne dass es dazu eine Berechtigung gibt. Er kann ja sagen, wenn er gesagt hätte, ich trete nicht überzeugend auf oder ich habe nicht die Kraft, die Manneskraft, sie zu überzeugen, dann könnte man sagen, okay, das ist in Ordnung, er hat gesunde Selbstzweifel. Aber über andere zu reden, meine Frau sagt mir immer, sie hatte eine Schwiegermutter aus erster Ehe und die beherrschte 2 Sprachen, Hessisch und über andere reden. Was? Deutsch, Hessisch und über andere. Deutsch, Hessisch und über andere reden. Und das Judentum mag über andere gar nicht. Dann sprich lieber gar keine andere Sprache, aber sprich nicht über andere. Uli, über andere, das ist keine Weltsprache, das ist eine sehr negative. Und ihre Schwiegermutter sprach, wie viele, auch über andere. Das hat ihr so viel Spaß gemacht, immer über andere sprechen. Und das Judentum sagt, sprich lieber gar nichts als über andere. Und sie spricht hier, er spricht schlecht über andere. Und das Judentum will das nicht, Petra. Das Judentum will, dass du bei dir bleibst und nicht über andere schlecht sprichst. Nein. Genau. Und darum ist das, ja, Cornelia?
In der ersten Zeile wird eben gesagt, dass er nicht vertraut und nicht glaubt, dass man auch seine Stimme hört.
Ja, hört sich, ja. Cornelia spricht zu dir, ja.
In der einen Zeile wird gesagt, dass er nicht vertraut und nicht glaubt, dass man auch seine Gottes Stimme spricht. Und direkt danach kommt es, dass er praktisch auch schlecht über die anderen spricht. Das heißt, das in sich nicht bestehende Gottesvertrauen,
ja,
ist offenbar ganz eng in 2 Zeilen aneinander
ja,
damit, dass man dann auch dem anderen nicht zutraut.
Richtig. Ja, und die Bibel sagt eben, wenn du sagst, sie werden nicht, haben sie unterstrichen, Norbert, sie werden mir nicht vertrauen, auf meine Stimme nicht hören, denn sie werden, ist das nicht in Ordnung. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, bei Jesus und bei allen Schwierigkeiten der Bibel. Mit welchem Recht sprichst du über andere schlecht? Natürlich stimmt in ihm was nicht, das Gottvertrauen ist nicht da. Aber das nennen wir die klassische Projektion. Sie, er weiß es doch gar nicht. Und verstehen? Und das ist eben das Thema von Lashon Hara, hatten wir ja gestern, Lashon Hara, die böse Zunge. Er hat sich, weil das YouTube, das habe ich ja gestern Abend schon gesagt, sagt, wenn du anfängst, über andere schlecht zu sprechen, noch etwas, was unfundiert ist, weil er das ja gar nicht weiß, ist das Gegenteil war ja später der Fall. Sie haben sehr wohl auf ihn gehört. Mit seiner Autorität, auf die er sie beeinflusst, haben sie sehr wohl auf ihn gehört. Aber es ist eben absolutes Gift, Stichwort die Schlangengift, wenn wir das auch notieren, Schlangengift, Helene, es ist giftig, es ist beziehungsvergiftend, Rita. Es ist beziehungsvergiftend, wenn du über andere sprichst, ohne ihnen die Chance zu geben, a priori, dass sie ganz anders sein können. Er legt sie fest, an anderen festzulegen, vergiftet Beziehungen und vergiftet dein ganzes Leben. Die anderen werden nicht hören. Die anderen werden nicht vertrauen und sie werden sprechen, negativ, er hat sich von dir nicht sehen lassen. Das ist so ein negatives Bild, das er in die Welt setzen möchte. Er spricht es zwar aus, aber es ist dennoch negativ. Und vor allem nicht hat er von sich sehen lassen. Er unterstellt ihnen, dass er lügt. Das ist so heftig. Schauen Sie sich den Satz nochmal ein, 4.1. Er unterstellt dem jüdischen Volk in der Versklavung, nicht hat er von dir sich sehen lassen. Er unterstellt ihnen, dem jüdischen Volk, dass er sie angelogen habe. Das merken Sie die Steigerung. Erst, sie werden mir nicht vertrauen, sie werden auf meine Stimme nicht hören und dann werden sie noch sprechen, dass ich mich etwas fantasiert habe. Das ist absolut ungesund, absolut zerstörerisch, beziehungsvergiftend, darum auch die Schlange mit ihrem Gift. Und dann kommt Gott und sagt, steck deine Hand in den Busen, das heißt, nimm sie weg, nimm deine Hand weg, er behandelt ihn, Gott behandelt ihn, weil die Hand ja für uns das wichtige Organ ist zum Handeln, aber bevor seine Hand behandeln darf, nämlich die Kinder Israels aus Ägypten führen darf, bevor er wieder auftreten darf mit der Hand, muss Gott ihn behandeln, ein Wortspiel meinerseits, und sagt ihm, nimm sie weg, nimm sie mal aus der Spielfläche weg, nimm sie mal ganz weg. Und wie Roswitha Keturah sagt, nimm sie in Richtung Herz und dann werde ich dir zeigen, was nicht in Ordnung ist. Und dann zieht er sie hervor und auf einmal wird sie aussätzig. Und jetzt werden wir das hebräische Wort Metzorat und Zarat erklären. Metzorat hat eine sehr tiefe Etymologie, das kommt von Metzar und Ra. Metzar heißt bedrängt, beengt, so wie das deutsche Wort Angst von Angustia kommt. Und das Wort Ra, kennen Sie ja, ist das Böse. Wiederum bei der Thema Schlange. Weil die Schlange steht ja im Kontext von Gut und Böse. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das hebräische Wort Aussatz ist ungemein tief, viel tiefer als das deutsche Wort Aussatz. Nämlich es sagt, du bist gefangen im Bösen. Wörtlich übersetzt heißt Metzorat, ihr Lieben, und Zaraat, gefangen im Bösen. Und das Böse kennen wir ja schon von Genesis, das Böse bedeutet, wenn du dem Diabolus mehr Macht gibst über dich als Gott. Ich wiederhole, Metzorat, beziehungsweise Metzora, und Zarat heißt von Metzar, Metzar heißt bedrängt, und Ra ist das Böse, du bist gefangen, eingesperrt, eingehüllt, eingelullt, kann man auch sagen, durch das Böse, durch die Macht des Bösen. Und das soll körperlich dokumentiert werden, indem, wie Roswitha Keturah sagt, etwas abgestorben ist. Die Hand ist ja beim Aussatz abgestorben, nicht Lepra, es ist kein Zerfall des Fleisches, sondern es ist ein, eben, wie er sagt, ihr weiß wie Schnee, eine unnatürliche Verfärbung. Eine unnatürliche Verfärbung, schneeweiß, heißt ja auch etwas Lebloses, erstarrt, wir können auch sagen erstarrt. Schnee neigt ja dazu zu erstarren. Schnee im Gegensatz zu Regen liegt ja tagelang am Boden, wenn die Temperaturen eben niedrig sind und kann auch verklumpen, kann hart werden. Es heißt, in ihm ist etwas erstarrt, Theodor, da ist etwas erstarrt, erstorben, wie Keturah sagt, leblos geworden. Und das ist für den Orientalen sehr, sehr schmerzhaft. Nicht, weil es körperlich schmerzhaft ist, sondern weil es der Orientale die Symbolik verstanden hat.
Ist das dasselbe, was
in Mitzrayim? Ja, genau, Mitzrayim, sehr gut.
Ist aber ja auch die Enge.
Enge, eng. Eng bedrängt. Eng heißt ja immer, ich bin eingepresst. Genau. Ja, genau. Deborah hat etwas Richtiges gesagt, darum nehme ich sie immer wieder mit, damit sie ihre Weisheit bekunden kann. Mitzrayim kennen Sie ja von meinen Seminaren. Mitzrayim heißt.
Kommt
was? Enge, ja, Enge kommt aus von Angustia, lateinisch. Und Angustia ist ja die Enge. Und daraus entsteht Angst. Angustia ist der lateinische Ursprung für das deutsche Wort Angst. Das wissen Sie aber wahrscheinlich, ne? Angustia. Angustia. Angustia ist bedrängt. Ich fühle mich beengt. Ich bin so beengt. Und wenn ich beengt bin, im Fahrstuhl zum Beispiel, dann habe ich Angst. Ich zum Beispiel, wenn ich in einem kleinen Fahrstuhl bin, kriege Angst. Ich kann nicht in kleine Fahrstühle reingehen. Da kriege ich Platzangst. Weil ich mich eng fühle. Ich fühle mich beengt.
Woher
was hat das mit Engel?
Engel, ich bin beengt, Angustia. Und das ist das Thema von Sarat. Das Böse ist so mächtig in dem Fall, dass du beengt bist. Lobpreis Gottes, aber Gott stimmt zu.
Angelus ist ja auch.
Nee, das ist was anderes. Angelus kommt von Angelein. Das andere ist Angustia und das ist Angelos. Angelos, das ist der Engel, der mich begleiten will. Petra?
Von dem wir an heute die psychischen Krankheiten, ein Mensch ist so eng und,
ja.
Und so. Ja, wie begegne ich
ihm? Durch Weite, aufschreiben. Weite.
Ja, aber wie kommt diese Weite in ihn?
Indem ich mich auf Gott einlasse.
Ja, aber wie
Petra, nicht, jetzt schreiben Sie es erstmal auf, nicht zehnmal wie, ich versuche es Ihnen doch zu erklären. Wenn ich in der Enge bin, aufschreiben, liebe Petra, Münchnerin, heißt es immer das Gegenmittel nehmen, die Weite. Was mich aus der Enge herausführt, ist die Weite. Du setzt meine Füße auf weiten Raum. Und Gott will ihn aus der Enge seiner selbst auferlegten negativen Denkweise in eine Weite führen. Begegnung mit Gott ist immer Weite, notieren wir in der Bibel. Begegnung mit Gott ist immer Weite. Jesus auch, Jeschua, der Jude, Elia, Elisha, alle großen Männer. Ich sage bewusst Männer, weil wir Heilungsgeschichten von Männern kennen, nicht weil ich Frauen ausschließen will. Männer zeigen, große Männer zeigen, wenn du in die Weite gehst, bist du nicht mehr in der Enge. So wie wenn du ein wahnsinnig hautenges Hose trägst oder weiß ich nicht, du merkst, es quetscht. Du brauchst X-Large und du trägst Small. Das passt einfach nicht. Das tut dir weh. Raus aus dem Small, rein in X-Large oder in Large.
Ich verstehe es für uns, weil wir Männer und Angehörige oder Freunde da sind,
machen Sie, Petra, langsam. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Bitte, Petra, bleiben Sie am Text. Noch nicht schon zu morgen früh gehen. Bitte erstmal am Text. Sie haben notiert, Petra, das Remedium zu Enge ist Weite.
Und Berührung. Das heißt, wenn jemand in der Enge, in dieser Warnenge sitzt,
ja,
dann ist ja zur Umgebung eine Art Mauer, die man nicht mehr sieht.
Genau.
Ja. Ein toter Raum.
Ja.
Also er füllt seinen Raum nicht mehr aus,
ja,
dieser Mensch, seine,
ja,
Wirklichkeit.
Ja.
Und das bedeutet auch, dass meine Worte ihn möglicherweise nicht mehr erreichen.
Ja.
Und das ist der Moment, wo ich ihn in seiner Enge besuche,
ja,
und Hand anlege.
Ja. Du behandelst ihn, du, genau, behandelst ihn.
Nur durch die Hand.
Durch die Behandlung, genau. Und darum muss er behandelt werden, Rita. Gott behandelt ihn und sagt, jetzt machen wir mal Folgendes mit der Hand. Die steckst du hier rein, Richtung Herz. Und du spürst, dein Herz ist kalt. Und Herz, schreiben Sie auch, das wissen Sie auch von meinen Seminaren, ist immer Sitz der Weisheit, nicht der Sitz des Intellekts und nicht auch Sitz des Gefühls. Nicht, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, das ist deutsche Romantik, aber im Deutschen, darf ja sein, aber im Deutschen ist Herz nie Sitz der Gefühle, die Nieren sind der Sitz der Gefühle. Du prüfst mich auf Herz und Nieren. Ich wiederhole, notieren Sie bitte, es geht mir an die Nieren. Nieren sind Gefühle und Herz ist Sitz der Weisheit, la sagesse divine, die göttliche Weisheit. Der Kopf ist der Intellekt. Und das Herz ist tiefe, tiefe Weisheit. Darum muss er das Gegenüber, wie Ketura sagt, des Herzens, weil er ihm zeigen will, du, dein Herz ist völlig kalt, ich spüre da gar nichts bei dir. Darum muss er sich eben in den Busen stecken und dann merkt er, Petra, es ist eiskalt, da ist was gestorben, Schnee ist Sterben, Schnee ist eiskalt, eiskalt, Masse liegt da, rührt sich nicht und wird mit der Zeit hart, klumpig.
Schlange ist auch kalt.
Bitte?
Schlange ist auch kalt,
Rita. Und dann passiert es, er muss sich das anschauen. Er aber sprach, er schaut sich das an. Er soll sich das anschauen. Meine Hand ist gestorben. Wahrscheinlich seine rechte Hand, denn er war Rechtshänder. Und dann spricht Gott, unterstreichen Sie, Gott spricht, bitte Cornelia. Gott spricht, das sprechende Wort. Unterstreichen Sie bitte auch immer. Weiter sprach er zu ihm. Machen Sie bitte bei Nummer 4 ein Zeichen. Er sprach zu Moschee. Weiter sprach er zu ihm. Er aber sprach. Müssen Sie in einer sauberen Diplomarbeit und eine Doktorarbeit herausarbeiten. Da kriegen Sie solche Texte und dann sagt der Prof, arbeiten Sie die Theologie und die Psychologie dieses Textes. Und dazu will ich Sie ja anleiten. Gudrun, schreibt bitte auf, oben bei 4, er sprach zu Moschee. Weiter sprach er zu Ibi, Nummer 6, dick unterstreichen. Und unten wieder, er sprach. Es geht immer um das sprechende Wort in Verbindung mit Handeln. Handlung mit Sprechen, mit Wortung, mit Sprechung. Er wird besprochen. Ich liebe Sprache. Schreiben Sie auf, Gott bespricht ihn und behandelt ihn. Es ist eine Besprechung, in Anführungszeichen natürlich, eine Besprechung mit Bindestrich und eine Behandlung. Und das ist die Therapie der Bibel. Ich wiederhole, Georg. Es ist eine Besprechung. Mose wird besprochen und behandelt. Und das ist ganz wichtig für unser Verständnis. Nur so verstehen wir Jesus und nur so verstehen wir Elia und Elisha. Besprechen Ursula Fröhlich und behandeln. Gudrun.
Ich habe eine ganz andere Frage, und zwar in der
Luther.
der Schrecker anstatt Busch deines Gewandes. Hat er die Übersetzung?
Also nicht sauber, nein, es ist wirklich, es geht um die Brust, es geht um den.
Oder hat er das überhaupt nicht
verstanden? Er wusste das, er hat es nicht verstanden.
Ja, aber dann hat er das Gewand gemeint.
Ja, gut, es ist das Gewand, aber es geht das Hebräische, deswegen bringe ich ihn. Buba ist präzise. Natürlich ist da ein Gewand, sie ist ja auch nicht so nackt. Aber sie legt ihre Hand natürlich, da ist, weiß ich, da die Tunika dran, aber es geht ja nicht um die Tunika, sondern es geht um den Körperkontakt, um die Falte, um diese, wie nennt man die, diese Armfalte, die Achselhöhle, darum geht's. Was? Er hat nicht so tief, er hat es nicht so tief verstanden, genau, gut. Und er hat es nicht ganz tief verstanden, dass es um den Körperkontakt geht, dass es um die Achselfalte geht, dass es um die Gegenüber, wie sie sagt, vom Herzen geht. Wenn er nur beim Bausch des Gewandes bleibt, danke Gudrun, ist er zu oberflächlich. Luther, das, und Bub, darum bringe ich ja meistens Buba in meine Arbeit für das Alte Testament, weil es um den Busen, um den Körperkontakt geht.
Weil in der Zeit von Luther gab es ja auch eine gewisse Körperfeindlichkeit.
Ja.
Und da hätte kein Mensch öffentlich die Hand in die Achselhöhle geschoben,
ja,
sondern die Tuniken, die Talare,
genau,
die die Professoren trugen, ja, da schob man halt in die Talarfalten,
ja,
die Hand hinein. Und aus diesem Bild heraus,
genau,
wird die Übersetzung entstanden.
Genau. Gudrun, ist klar, worum es geht? Merken Sie, wie tief das ist, Waltraud. Es geht um Besprechung und um Behandlung. Waltraud, notieren Sie es bitte, damit Sie es verstehen. Elfert.
Er hat. Luther hat das so übersetzt, wie es zum Beispiel auch in der Einheitsübersetzung.
Was steht da?
Gewandbausch.
Ja, aber das ist nicht tief genug. Naja, gut, was heißt, es ist halb falsch, sagen wir. Es ist schon richtig, dass da erstmal der Gewand ist, aber es geht nicht um den Gewand, weil der vordergründige Leser könnte sagen, warum muss ich mein Gewand anfassen? Es geht nicht um das Gewand, es geht um die Körpernähe. Es geht darum, dass er an die Stelle des Körpers Petra anfasst, an der das Herz sich befindet. Er war Rechtshänder, darum fasst er das nach rechts. Und eben, er soll sein erkaltetes, sein abgestorbenes Herz spüren. Sein spirituell abgestorbenes Herz. Und dann sieht es, und da sagt ihm Gott wieder, tu deine Hand wieder in deinen Busen, du hast es gesehen. Und merken Sie, er legt seine Hand und sie wurde wieder weiß wie Fleisch, nur durch das Wort Gottes, schreiben wir auf. Nur durch das Wort Gottes, er nimmt ja keine Salbe, er nimmt keine Tinktur, er nimmt keine Lotion, gar nichts. Das Wort Gottes heilt mich. Wenn ich Gott vertraue, und damit will er ihm sagen, vertrau mir doch, warum vertraust du mir hier? Du vertraust mir doch auch hier, dass deine Hand wieder sauber wird, gesund wird, Cornelia. Und du vertraust mir doch auch bei dem Stab, dass die Schlange wieder weggeht. Vertrau mir doch. Vertrauen ist wahnsinnig schwierig im Leben. Und um Vertrauen geht es aber immer wieder. Die Bibel ist ein Glaubensbuch. Und ohne Vertrauen geht nichts, sagt die Bibel. Das ist das Thema des Lebens. Und darum steck sie wieder in den Busen und vertraue mir, wenn du auf mich hörst, ich spreche zu dir, erlösende Worte, sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund. Und das hat Mose verstanden. Und darum doppelt hält besser. Und er steckt in der Zwei, wie Deborah sagt. Und die Zweiheit kann man überwinden durch zweifelsfreie Handlung und Besprechung. Peter?
Vertiefungen des Gottvertrauens.
Vertiefungen des Gottvertrauens, genau. Genau. Und da kann man auch sagen, wenn Sie wollen, vertiefen kann man auch, weil er die Hand ja tief in die Achselhöhle steckt. Das hat ja auch was mit Vertiefung. Bitte?
Da für ein hebräisches Wort in der
hebräischen
Bibel.
Guck mal kurz, hast du den Zunz gerade dabei? Sonst, ja.
Was haben die überhaupt für Gewand?
So lange fließende Gewänder, wie Jesus auf den Bildern oft hat, solche Tuniken, solche lange wallende Gewänder gegen die Hitze im Sommer, aus einem Guss gegossen. Ja,
weil man, wenn man vertrauen will, aber das Vertrauen ist einfach nicht so total da.
Ja, hören Sie gerade? Ja, das Vertrauen muss wachsen, das Vertrauen muss wachsen.
Es ist, bemühe ums Wachsen, aber es ist einfach immer sehr verzweifelhaft.
Gut, aber die Frage ist eben, wie entscheidest du dich? Das Wort Entscheidung, Hildegard, hat damit zu tun, dass du scheiden musst, dass du dich scheiden musst von den Zweifeln. Und guck auf das Positive, nicht auf das Negative. Mose hat seine Zweifel überwinden dürfen. Die Bibel lädt uns immer wieder ein, darum machen wir ja intensive Arbeit heute bis morgen, die Bibel lädt uns immer wieder ein, Zweifel zu überwinden. Die Zweifel sollen überwunden werden. Zweifel können überwunden werden und sollen. Erhard, hast du was gefunden?
Ich sagte mir das
so. Ja, hast du auch Hebräisch, Erhard?
Ja, ich habe den
Zusatz. Okay, dann sag mir.
Chekecha.
Chekecha, Chek. Ja, Chek ist das alte hebräische Wort für Busen, das hat er richtig erkannt.
Chek,
Chet Yud Kuf. Chek, für dich nur. Cäsar, Heinrich, Emil, Konrad. Cäsar, Heinrich, Emil, Konrad. Und Chek ist der Busen, der Brustkorb.
Danke.
Und das hat gerne. Und das hat wirklich was zu tun mit ins Innere. Geh in dein Inneres. Und schauen Sie sich auch mal an. Schauen Sie mal, Erhard, wenn du dich so anfasst, hat das ja auch was zu tun. Du hast es mit mir, mit dir selbst zu tun. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Brigitte. Ich habe es mit mir zu tun gehabt, Hans-Jörg, wenn ich mich anfasse. Ich muss mich anfassen und muss mich korrigieren. Nicht bei anderen suchen, die anderen, sondern ich kann mich korrigieren. Und er liebt seine Hand und nimmt sie raus. Also wir halten fest, Zarat, Aussatz, ist das erste Mal in der Bibel, dass dieser Aussatz vorkommt. Und dieser Aussatz bedeutet gefangen oder festgehalten im Bösen. Und das Böse, kennen wir ja schon von Genesis, ist, wenn du auf die Macht des Negativen in dir hörst. Wenn du auf die Macht des Negativen hörst und dem Guten, Gottes Stimme, gut ist immer Gott. Kann man sich leicht merken, weil das fängt mit G an, Heinz. Gut ist immer Gott. Und wenn ich auf Gottes Stimme nicht höre, sondern ganz wie er in einer dreifachen Negativität bin, die überhaupt nicht fundiert ist, dann bin ich in der Macht dieses Diabolus, dieses Durcheinanderbringers. Mitzrayim, sehr schön, Gerhard. Das Wort Ägypten können Sie notieren. Ägypten, das kommt ja später noch. Ägypten ist auch der Zustand von Enge, nicht Engel, Enge. Genau, Gerhard. Ägypten heißt, du bist gefangen und auch Mitzrayim ist ja doppelt. Mitzrayim habt ihr vielleicht mal gelernt im Hebräischen, du, heißt ja immer doppelte Enge. Immer am Ende. Shamayim, Mitzrayim ist immer eine mehrfache Enge. Thomas, Nes. Heißt immer mehrfache Enge. Und Ägypten steht für eine Mentalität, in der Gott ausgeschlossen wird. Das ist das Thema von Ägypten. Das ägyptische Exil, aus dem er ja sehr rausholen muss. Und jetzt sind wir aber auch am ganz wichtigen Punkt übrigens, wenn ich noch kurz sagen, Mose muss sich selbst erstmal befreien von seiner eigenen Enge, bevor er die Kinder Israels aus ihrer Enge in Ägypten befreien kann. Ich wiederhole, Moses muss sich selbst durch Gott erstmal aus seiner eigenen Enge, Zarat, aus seiner eigenen inneren Gefangenheit in seinen Zweifeln befreien, bevor er von Gott geschickt wird nach Ägypten, Hostgold, um die Kinder Israels dort zu befreien. Erst Selbstbefreiung, bevor ich Fremden oder anderen Befreiung vornehme. Das heißt, er steckt in seiner eigenen Mitzrayim, Zaraat, Zara. Mose steckt in seinem eigenen Ägypten, in seinem eigenen inneren Gefängnis. Gut, dass du das nochmal ansprichst, Erd. Und nachdem er das überwunden hat und auf Gottes heilendes Wort reagiert, kann er hinein, ihnen übergehen und das Volk befreien. Und darum die enge Parallelität, können Sie aufschreiben, zwischen dem hebräischen Wort für Aussatz, Zarat und Mitzrayim. Schreiben Sie auch gerade das Wort für Ägypten auf, in dem die Kinder ja stecken. Ich buchstabiere das. Martha Ida Zeppelin, Hans-Jörg. Martha Ida Zeppelin, Richard Anton, Richard Anton, Joachim Ida Martha, Walter, für Sie. Schreiben Sie bitte auf. Martha Ida Zeppelin, Richard Anton, Mitzra, Joachim Ida Martha. Nein, ich will hören, ob Sie das gerade geschrieben haben, Monika. Gudrun, haben Sie es geschrieben? Mitzrayim. Martha Ida Zeppelin, Richard Anton, Joachim Ida Martha. Mitzrayim. Können wir es alle mal aussprechen, Conny? Mitzrayim. Und er steckt in Zaraat. Und interessant, wie die hebräische Bibel eben konnotiert dieses Gefangensein von Aussatz mit Gefangensein. Du bist gefangen. Mitzrayim heißt doppeltes Gefängnis. Ägypten. Im. Jim. Mitzrayim.
Alles, wo wir Jim ändert, ist irgendwas doppelt.
Genau. Doppelt oder Mehrzahl. Das heißt, Ägypten steht, Ägypten notieren Sie, Brigitte, Mitzrayim ist der biblische Name für Ägypten. Und Ägypten ist nicht einfach ein Land, das aus dem Ägyptischen sich ableitet. Ägypten heißt nicht so im Hebräischen, sondern heißt der Zustand von Enge. Und Enge definiert die Bibel noch einmal für Gregor, Georg und ihr alle, heißt, wenn ich im Zustand der Gottabgetrenntheit bin. Wenn ich im Zustand der Gottabgetrenntheit bin, bin ich in einem inneren Gefängnis. Weil wir einfach so gebaut sind, sagt die Bibel. Wir sind so gebaut, ob wir uns Hindus oder Shintoisten oder Buddhisten, wir sind so gebaut, dass wir Gott brauchen. Augustinus Aurelius sagt das ja. Unsere Seele ist so lange unruhig in uns, bis sie Frieden findet in dir. Das haben alle großen Meister der Welt erkannt. Und das Judentum sagt eben, wenn du Gott nicht findest, kannst du nicht leben. Du wirst krank und du stirbst. Und das dokumentiert eben, bitte?
Wenn Gott verstockt?
Wenn ihn verstockt.
Und Gott verstockt sein Herz.
Ja, dann ist es auch eine Lektion. Dann ist es auch eine Lektion, zu spüren, wie ich lebe, wenn ich mich von Gott abtrenne.
Ja, aber Gott verstockt ja das Herz. Also vorher ging mir auch, wo ich das Wort Vertrauen nehme.
Ja.
Vor allem die Leute auch, die Gott gar nicht kennen.
Ja. Also Verstockung bedeutet, bei der Geschichte von Pharao, die Sie meinen, Pharao hat sich entschieden, gegen Gott zu handeln. Das steht in der Bibel, da müssen Sie den Kontext lesen. Kurz gesagt, Pharao hat sich entschieden, gegen Gott zu handeln und Gott greift diese Entscheidung des Pharao auf und verstärkt sie, um dessen Entscheidung, sich gegen Gott zu wenden, ich möchte mal so sagen, ad absurdum zu führen. Gott gibt uns unendliche Freiheit der Wahl. Und wenn Sie die Geschichte des Pharao lesen, werden Sie merken, dass Pharao unendliche Möglichkeiten hatte, nach den vielen Plagen, die er bekommt, sich für Gott zu entscheiden. Und bevor Gott sein Herz verstockt, steht 6-mal das Pharao aus eigenem Herzen. Und da bitte ich Sie, die Geschichte zu lesen, bitte, komplett zu lesen. Nicht nur den einen Satz, den Sie eben genannt haben, sondern komplett. Und Gott gibt ab Pharao das, was er nicht möchte. Beziehungsweise das, wofür er sich letztlich entschieden hat. Pharao hat sich entschieden, sich gegen Gott aufzulehnen und sein Herz zu verstocken. Und dann kommt Gott ihm zu und sagt, wenn du dich dafür entschieden hast, gegen mich zu handeln, dann lasse ich dich auf diesem Weg gehen. Pharao ist der Antityp von Mose. Pharao will nicht auf Gott hören. Und Gott in seiner großen Souveränität und der Freiheit der Wahl, mit der er uns beschenkt, lässt ihn diesen Weg gehen, auch wenn es zur Selbstzerstörung führt. Wenn du... Genau. Gott führt uns auf dem Weg, auf dem wir zu gehen. Gott gibt uns natürlich unendliche Möglichkeiten zur Umkehr. Aber Pharao ist der Typ von Mensch, der die Umkehr nicht will. Und das steht in der Bibel. Da bitte ich Sie, die Geschichte bitte komplett zu lesen, damit Sie das ganze Bild haben. Also nicht nur den einen Satz aus dem Kontext reißen. Und dann werden Sie sehen, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, dann werden Sie sehen, dass er sich gegen Gott entscheidet.
Mose erfährt es am eigenen Leib. Aber der Pharao erlebt es an dem Volk und nicht an sich selbst.
Ja, können wir bitte beim Thema, bei mir ist lieb, dass wir jetzt nicht auf tausend, eine Bitte, wir sind am Text und kommen dann zu Jesus, bitte nicht zu weit. Ich habe jetzt etwas gesagt, nimm das auch auf. Pharao ist nicht bereit umzukehren und muss dann den Weg der Zerstörung gehen. Auch Hitler vor 70 Jahren, kann man sich ja auch fragen, warum griff Gott nicht ein? Die Frage stellen sich ja Millionen Menschen, warum greift Gott nicht ein und lässt den Mann durch einen Schlaganfall tot umfallen? Weil Gott sagt, wenn ein Mensch sich entschieden hat und er nicht umkehren will, dann lässt ihn Gott diesen Weg gehen und bis zur Selbstzerstörung. Deswegen musste Hitler bis April 1945 bis zur Selbstzerstörung diesen perversen Weg gehen, auch wenn er andere mitreißt. Aber das ist das Prinzip der Freiheit der Wahl, Hildegard. Freiheit der Wahl heißt, Gott gibt uns unendliche Möglichkeiten umzukehren und spricht zu uns. Und er hat ja Hinweise bekommen, dass es ungut ist, was er tat. Er bekam ja Hinweise und er hatte Gespräche geführt, da gibt es neue Entdeckungen von Menschen, Forschungen, dass er gewarnt wurde. Er wollte es nicht, dann muss er bis zur Selbstzerstörung gehen. Das ist das Prinzip der Freiheit der Wahl in der Bibel.
Ja, ich finde es richtig. Aber was mich stört, ist, dass die anderen für ihn leiden müssen. Warum zeigt Gott ihm das nicht persönlich? Wenn er persönlich leiden hat, dann...
Naja, die anderen glauben ja an ihn. Ja. Ein Hitler, ein Stalin ist unmöglich, weil Millionen an diese Figur, an diesen Götzen glauben.
An diesen Götzen glauben, weil deine Eltern Hitler angebetet haben. Aber bitte zurück zu unserem Thema. Der Punkt ist, wenn du dich einem Menschen anvertraust, und wir sind alle Glieder am einem Leibe, sagt der Jude Paulus im Korintherbrief, dann kannst du nicht vermeiden, dass das gesamte Gebilde mitleidet. Wir gehören alle zusammen. Wir profitieren ja auch von jemand, der uns Gutes bringt. Und so müssen wir auch in Mitleidenschaft geraten, wenn jemand uns Negatives antut. Hitler hätte vermieden werden können, auch andere Geschichten, auch Pharao etc. Aber das Volk war willig, das Volk hat mitgearbeitet, auch bei Pharao. Die Juden selbst haben ja mitgearbeitet. Und so musst du in Mitleidenschaft geraten eines Menschen, der dich in sein Böses zieht. Wir sind ja auch Nutznießer. Aber es geht nicht, sagt die Bibel, dass du nur profitierst von einem großen Menschen und das Gute nimmst. Du musst auch das Böse ertragen. So hat Gott die Welt geschaffen. Wir sind Profiteure des Guten und werden genauso ins Negative gerissen, wenn das Negative eintritt. Okay, zurück zum Text. Und diese Zeichen, sei es denn in Vers 8, dass sie dir nicht vertrauen, auf die Stimme des früheren Zustandes nicht hören, werden sie die Stimme des späteren Zeichens vertrauen. Hier geht Gott auf ihn ein und sagt, du hast ja Zeichen. Aber die Zeichen sind primär für ihn. Die Zeichen sind primär für ihn und er darf sie aber den Kindern Israels erzählen, damit er selbstbewusst und selbstsicher auftritt in Vers 8. Wenn sie dir nicht vertrauen sollten, auf die Stimme nicht hören, des früheren Zeichens, nämlich die Schlange, dann werden sie auf dem Busen hören und werden sie die Stimme des späteren. Gott gibt ihm Zeichen. Er ist ausgezeichnet. Können wir aufschreiben. Ich mache auch dieses Wort. Er ist ausgezeichnet, Uli. Gott hat ihn ausgezeichnet. Er ist ein Gezeichneter. Aussatz hat ja auch was mit Zeichen, mit Gesetztsein zu tun. Er ist ausgezeichnet, gezeichnet. Und dann wird das Wasser, und jetzt kommt es noch ein Trick, sagst du, dass ihr beiden sichern, dann nimmst du das Wasser, jetzt kommt noch etwas. Sei es nun, dass sie auch auf diese Zeichen nicht vertrauen und auf deine Stimme nicht hören, merken sie, wie Gott auf ihn eingeht. Gott bespricht ihn weiter. Und sagt, wenn der Worst Case, modern Deutsch, der Worst Case, der schlimmste Fall eintritt, dann nimmst du vom Wasser des Flusses und schüttest auf das Trockene, dann wird das Wasser auf dem Fluss, das du nimmst, zu Blut auf dem Trocknen. Jetzt kurz, was hat das mit dem Wasser und dem Blut zu tun? Gott gibt ihm ein drittes Zeichen, wieder drei. Mose hat dreimal Nein ausgesprochen, dreimal Zweifel oben. Da haben wir notiert, bei 1, sie werden nicht vertrauen, nicht hören und er hat sich nicht sehen lassen. Dreimal Nein oben haben sie ja notiert, oben Elia, dreimal Nein bei 1. Und hier kommt ein drittes Zeichen in Vers 9, nämlich Blut, Wasser wird zu Blut, längst vor der Plage. Was könnte das für eine Bedeutung haben? Nimm Wasser aus dem Flusse, aus dem Nil, er steht ja am Nil in Ägypten, kurz vor der Befreiung des Volkes Israel, und er sagt, nimm Wasser aus dem Fluss und es wird zu Blut auf dem Trocknen. Das soll ihn endgültig überzeugen, wobei er natürlich noch Zweifel hat, aber er ringt sich durch. Es ist ein ganz großer Transformationsprozess, in dem Moshe steckt. Was bedeutet Wasser wird zu Blut? Ja, Georg.
Das Glas praktisch ist lebendig und praktisch, wenn es dann zu Blut wird, die Grundlage vom Leben, praktisch, die können nicht mehr, dann kein Wasser mehr zum Leben.
Ja, genau. Richtig. Wasser ist die Grundlage des Lebens. Der Nil übrigens wurde ja, Sie wissen, was der Nil bedeutete bei den Ägyptern kurz. Der Nil war eine Gottheit. Die Ägypter neigten dazu, viele Naturphänomene zu vergotten. Orios-Schlange, Skarabäus-Käfer, Nachnum, das berühmte Widder. Und natürlich auch der Wasser, der Wasserspender Nil. Der Nil wurde vergottet. Da gibt es viele Ausgrabungen heute, da sieht man, dass Pharao sich verneigt vor dem Nil, weil der Nil ein großer Wasserspender ist. Man ist natürlich auf den Nil angewiesen. Aber der Fehler der Ägypter bestand darin, dass sie Naturphänomene vergotteten, anstatt denjenigen, der die Naturphänomene schafft, als Gott anzusprechen. Das ist die Antithese zwischen Judentum und Mizraim. Mizraim, enge, vergottet Naturphänomene und erkennt nicht, dass dahinter Gott ist, dessen waltende Hand alles erschafft. Kurzum, er nimmt das Wasser aus dem Nil und das wird letztlich die erste Plage für die Ägypter, weil damit das Dämonische und das Natürliche, dem man so viel Göttlichkeit zuordnete, entmachtet wird. Die erste Plage in Ägypten ist ja Blut. Und er sagt, nimm das Nilwasser, und das ist ja der Schock schlechthin für die Ägypter, Petra, das Wasser, der Wasserspender auf einmal zu Blut wird. Und Blut ist ja etwas Lebenswichtiges. Aber Blut kann, und das ist die Ambivalenz in diesem Thema, Wasser ist lebensspendend und Blut ist auch lebensspendend. Ohne Blut kann unser Kreislauf nicht zirkulieren. Blut ist der Transport. Agent in unserem Körper. Unser gesamter Körper wird ja ständig durchblutet. Und hier wird aber etwas ins Perverse getrieben, um das Weltbild des Mose und letztlich auch das Weltbild der Ägypter auf den Kopf zu stellen. Nämlich das Lebensspendende wird, indem es in etwas anderes Lebensspendendes verwandelt wird, zum Todbringenden. Denn sie konnten ja drei Tage nicht trinken. Sie hatten kein Wasser mehr. Und Blut kann man ja nicht trinken. Aber das sollte eben der Eingriff Gottes sein, dass Gott alles kann, das ist der Punkt. Gott kann alles, unser Thema, Brigitte. Wenn ich Gott vertraue, bei Gott sind alle Dinge möglich. Oder Markus 9, 23, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Habe ich dir auch mal geschrieben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und Gott kann eben alles. Gott kann auch die verrücktesten Dinge. Und kann aus Wasser, was die Ägypter natürlich als Trinkwasser betrachteten, und als Wasser, das die Reisfelder bewässert, einfach Blut machen. Das kann kein Mensch. Und da ist eben diese Ambivalenz von Leben und Leben. Einerseits Wasser brauchen wir zum Leben, Blut ist lebenswichtig, aber wenn Wasser zu Blut wird und ich es nicht mehr trinken kann, ist das Leben ins Stocken geraten. Das soll ja auch hier zum Ausdruck bringen, wie die erstarrte Hand, die gestorbene Hand. Da ist etwas ins Stocken geraten. Etwas ist nicht in Ordnung, denn Wasser soll ja nicht zu Blut werden. Aber da sagt Gott, mach das, gib ihnen das als Zeichen. Und dann wird das auch ein Zeichen für die Ägypter übrigens. Das sind zwei Zeichen. Dieses Zeichen ist für die Kinder Israels. Wenn sie denn Misstrauen haben sollten, was aber nicht eintreten wird, das ist mehr zu seiner Beruhigung, zur Mose-Beruhigung, ein drittes Zeichen. Und es ist später ein Zeichen für die Ägypter, die ja das als erste Plage bekommen. Nämlich das Lebensspendende, das sie als selbstverständlich erwarteten, Wasser ist immer da im Nil, gab es ja immer schon, wird auf einmal eben nicht mehr Wasser, sondern es wird in Blut und Blut hat diese Ambivalenz, das kennen Sie als Christen, dein Blut ist, hast du für uns vergossen, sagen Sie als Christen, da ist schon so eine frühe, wenn Sie so wollen, pseudochristologische Komponente dabei, nämlich dass Blut dahingegeben wird und auf einmal den Tod bedeutet. Aus Blut wird Tod. Und dieser Tod ist ein Zeichen dafür, dass Gott thront. Gott thront in diesem Blut und sagt, ich habe entschieden, dass dieses Wasser zu Blut wird. So dass aus diesem Tod des Blutes, das ja nicht mehr lebensspendend ist, die Kinder können ja nicht mehr trinken, dennoch ein neues Gottesbewusstsein erwachen kann. Da ist eine ganz tiefe Symbolik hinter diesem Blut. Das Blut ist le sang de l'espoir, hat ein Freund mal ein Buch geschrieben, das Blut der Hoffnung. Das ist das Blut, das Mose dazu führen soll, zu erkennen, ich kann alles verwandeln. Und dann gerade noch ein Sprung zu 11, den habe ich Ihnen auch unterstrichen. Haben Sie Satz 11? Er sprach zu ihm, wer hat einen Mund dem Menschen gemacht? Oder wer macht stumm oder taub? Oder klaräugig, so ein schöner Ausdruck von Buber, oder blind? Bin's nicht ich. Das ist ein ultimativer Satz in 11. Darum geht es. Alles kommt von Gott. Ich kann stumm machen und ich kann sehend machen. Alles kommt von mir. Weil Mose sagt ja, ich kann nicht und ich kann nicht reden und ich kann dies nicht und ich kann jenes nicht. Sagt er, es geht doch gar nicht um dich, es geht um mich. Das ist auch ein Punkt in unserem Thema Heilung, Petra. Wir Menschen denken immer wieder daran, ich kann nicht und wie kann ich und wie stehe ich da und ich habe nicht gelernt. Und es geht darum, es geht doch gar nicht um dich, es geht Gott, der dich durch dich verherrlichen will. Darum ist der Satz 4,11, den kennen sehr wenige Menschen nur. Der ist für mich der Höhepunkt dieser Geschichte. 4,11. Nochmal bitte aufschreiben, dieser Satz ist der Höhepunkt dieser Geschichte. Ich kann das machen und nicht du, wenn du denkst, du kannst nicht, das ist richtig, wir können viel nicht. Aber Gott kann doch unendlich viel in uns. Und das ist die Therapie von Jesus und das Thema der Heilung in der Bibel, dass wir Gott Raum geben müssen und nicht unserem Ego. Wir müssen Gott Raum geben, Helene. Gott mehr Raum geben und Jesus versteht das und Elia versteht das und Elisha versteht das. Und Moses muss es hier verstehen, sehr hart, sehr schmerzhaft, dass es darum geht, Gott in mir Raum zu geben, damit sich etwas entfalten, entwickeln, entäußern kann. Und das versteht er noch nicht. Er denkt ja nur, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht reden, ich kann sie nicht überzeugen, ichitis nenne ich das gern. Wenn ich Patienten habe, sage ich, du leidest unter ichitis acuta, ichitis. Ichitis akuta, ich. So viele Menschen sagen, ich kann nicht und ich habe nicht gelernt und ich weiß es nicht. Sage ich, lass doch mal bitte dein Ich los. Lass dein verkrampftes Ich los und vertraue Gott, raus aus der Ichitis. Und darum geht's. Bitte? Das, ja, nicht das Gleiche, aber ja. Genau, sehr schön, den letzten Kapitel. Genau. Und hier sagt es Ihnen ganz kurz, weil er nämlich so eine dicke Portion braucht wie Job. Wer macht's denn? Wer hat einen Mund dem Menschen gemacht? Und wer macht stumm oder taub oder klaraugig oder blind? Ich kann das doch. Ich mach doch alles. Und das ist die Therapie. Wirklich Gott mehr Raum zu geben. In mir, denn wir sind ja alle in Gottes Ebenbild geschaffen. Seht ihr da Leier? Ja, genau. Laut, ich höre nichts.
Ich wollte auch dieses
mit Job. Job, genau, wunderbar. Job hat ja 4 Kapitel am Ende. Ist das klar, worum es hier geht? Das ist das Thema Aussatz. Und jetzt gehen wir sofort ins Neue Testament.
Wo er dann ja sagt, er sei dir zu einem Mund und du seist ihm zu einem Gott.
Ja.
Kann er ihn letztlich nur, wenn er diese Heilung an sich geschehen lässt, zu einem Gott für Abraham machen?
Ja, genau. Der letzte Satz unten, den will ich im Moment nicht besprechen, weil wir sonst gar nicht weiterkommen. Aber ich wollte ja, das war das Wichtigste sagen. Unten haben sie es in Vers 16. Er also rede für dich zum Volk, Hildegard. Er ist Aaron. Aaron. Und so sei es, er sei dir zu einem Mund, Aaron soll sprechen, weil du ja nicht sprechen kannst, wie du sagst, du stotterst und lispelst, er kann für dich sprechen und du seist ihm, genau, das ist gut, was Deborah sagt, jetzt kannst du ihm zu einem Gott, jetzt kannst du als Gottes Werkzeug zu ihm sprechen. Das ist auch ein wichtiger Satz neben anderen, können Sie, wenn Sie wollen, unterstreichen, habe ich nicht gemacht, weil es nicht unser Thema Heilung betrifft, aber es ist wichtig, du kannst als ein Geläuterter, als ein von Gott berührter und besprochener und behandelter, mit göttlicher Autorität zu ihm sprechen.
Was ist der Unterschied zum Götzen?
Im Hebräischen?
Ja, es gibt ja keinen zweiten Gott.
Nein, der Götze, da will ich dir was ganz kurz Interessantes sagen. Im Hebräischen heißt Gott El. Das ist eine ganz, das habe ich bei Buba gelernt. El, E-L. Und der Götze ist Elil. Ist Elil, E-L-I-L. Und da sagt Buba sagt etwas Wunderschönes, das ist ein Gott nichts. Das ist ein, ich sage es gerne, ein Göttchen. Ist eine Verkleinerungsform von Gott. Ist nichts weiter als eine Reduktion eines Gottes in meiner Fantasie.
Und Moshe ist jetzt El.
Moshe wird für ihn Elohim sogar sein. Elohim ist doch die größte Autorität. Elohim, Elohim. Atatiel oder Elohim. Elohim ist, du wirst göttliche Autorität für ihn ausstrahlen.
Also ist er gleich Gott?
Nein, nicht gleich Gott, nein, das nicht. Sondern du wirst für ihn göttliche Autorität sein. Du wirst sein göttliche Autorität, meint es. Du wirst die göttliche Autorität bekommen von mir. Du wirst dich verwandeln in eine göttliche Autorität. Aber erst nachdem du so gereift bist. Sehr gut, Conny.
Das ist also ein bisschen vorformuliert, was wir hinterher interessieren.
Richtig, das sind, genau.
Als Spaltung zum Judentum.
Genau, genau. Aber hier geht es nicht darum, dass ein Mensch Gott wird, denn das lehnt das Judentum ab. Aber das Judentum sagt nämlich, wir sind alle schon in Gottes Ebenbild. Wir müssen gar nicht Gott werden, weil wir Gott sind.
Und wenn man Jesus genau so sieht, wie
genau.
Genau,
genau.
Dann wäre der Schisma zwischen Juden.
Dann wäre der Schisma gar nicht gekommen. Dann würde gar nicht. Trinität aufgekommen, weil wir Juden sagen, wir brauchen nicht die Idee, dass Gott Mensch wird, denn Gott wird ständig Mensch im spirituellen Sinn, in jedem Menschen. Wir brauchen nicht die Exklusivität von Jesus Christus, Jésus-Christ, weil wir alle ja schon in Gottes Ebenbild erschaffen sind. Wir Juden sind da viel radikaler als die spätere Kirche. Ich sage bewusst die spätere Kirche, denn die ersten Christen wussten das. Die ersten Christen um Jesus, die sich um ihn scharten, die kannten ja Hebräisch noch, die waren perfekte Juden. Sie glaubten nur an Mose, an Jesu, aber haben ihn noch lange nicht vergottet. Und das Juden sagt, ja. Als Mensch, in dem sich Gott, und das wird heute unser Thema sein, in dem sich Gott auf eine besondere Weise manifestiert. Deswegen muss Jesus nicht Gott werden. Ich glaube ja auch nicht an Jesus als Gott. Aber ich glaube darin, dass Jesus eine besondere Größe Gottes dokumentiert. Und vor dem Hintergrund schlagen wir jetzt bitte auf Markus 3. Markus 3, bitte aufschlagen, erste Heilung Gottes. Erste Heilung, was sagt die Uhr? Ich möchte eine kurze, genau. Eine, Markus 3, die Heilung eines behinderten Mannes am Sabbat. Ich will gleich mal zeigen, heute haben wir Sabbat, Sabbat, Ruhetag, Jude, alles ist heilig. Und da will ich eine erste schöne Heilungsgeschichte, die uns Norbert vorlesen wird, besprechen. Und zwar will ich nicht gleich mit Aussatz beginnen, mit der vollen Härte, sondern ich will erklären, dass alles, was an meinem Körper nicht stimmt, im weitesten Sinn zerrat ist, Erhard. Ich wiederhole, alles, Uli, was an meinem Körper nicht stimmt, ist im weitesten Sinn dieses Zerrat, dieses Gefangensein im Bösen. Ob ich eine gelähmte Hand habe oder ob ich einen verkrüppelten Rücken habe, alles ist im weitesten Sinn Zerrat, Aussatz, da wird ja was ausgesetzt, nämlich eine Dysfunktionalität. Und da will ich mit einer der ersten Heilungsgeschichten anfangen, in der Geschichte, in der Bibel, nämlich bei Markus, eine wunderschöne Geschichte im Zusammenhang mit Schabbat, heute ist Sabbat. Und da werden wir auch über die Polarität sprechen von Sabbat, Heilung und Sabbat. Norbert Zephania, welche Übersetzung hast du?
Elberfelder.
Elberfelder, dankeschön. Übrigens, dieser Mensch, schauen Sie mal kurz her, dieser Darmstädter ist ein ganz wunderbarer Freund von Deborah und mir. Er hat sich total verwandelt. Wir haben uns vor 6 Jahren mal kennengelernt. Ja. 6 Jahren in Darmstadt. Und da war er noch sehr distanziert gegenüber Judentum und sehr distanziert gegenüber Israel. Und seit 6 Jahren bin ich mit ihm und Edeltraut, seiner Gattin, befreundet. Und ich merke, du hast es ja gestern gesagt, wie du für Israel brennst. Und wie er Judentum liebt. Und dieser Mensch ist ein Beleg dafür, wie das Ego klein wird und Gott groß wird.
Ja. Ja. Also wir 3:1. Wir lesen Markus Kapitel 3 von Vers 1. Mhm. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerte ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder hergestellt.
Merken Sie wieder das Thema Hand. Darum ist es gut, dass wir den Mose gemacht haben, weil das Thema Hand uns hier immer wieder begleiten wird.
Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Wunderbar, genau, wunderbar. Wir lassen das mal kurz auf uns wirken, haben Mose im Hinterkopf oder im Vorderkopf, wo Sie wollen, und versuchen zu verstehen, was hier passiert. Bevor ich dann eine Auslegung bringe, ich will nur ganz kurz einmal Ihnen das auf Hebräisch vorlesen. Ich habe das nämlich hier im Hebräisch, das ist eine Rückhebraisierung, ich will das jetzt mal kurz hören. Weil Yosef war ja wohl beta knesset v'sham ish asher yado yevesha, auf Hebräisch, in der Sprache Jesu. V'hem arvulo im yirpa'eu b'shabbat למען תמצא ידם לסיתנו. ויאמר אל האיש אשר ידו יבשה, קום, ועמוד בתוך הקהל. אז אמר אליהם, אחי חדת להיטיב בשבת או להרע, להציל נפש או לשחתה, ויחרישו. וישקף עליהם מסביב בפנים זועפים, כי מר לו מאוד, מקושי ליבם. ויאמר אל האיש ההוא, הושט את ידך, וישט אותה. ותשב ידו לאיתנה. והפרושים יצאו ויחישו להיוועץ עם אנשי הורדוס במה להשחיתו. Viel kürzer im Hebräischen, ganz intensiv, nur dass Sie mal das Hebräische gehört haben, auch ohne zu verstehen. Heilige Sprache geht ja in die Seele, die muss nicht durch den Kopf gehen. Und jeder mal kurz überlegen, was hier passiert. Jeder für sich, ein paar Minuten. Was macht Jehoshua? Und warum macht er es ausgerechnet am Sabbat? Am Schabbat. Bin mal gespannt, was Hans-Jörg zu sagen hat. Ich sehe schon, dass in deinem Hirn einiges explodiert. Hans-Jörg, was denkst du?
Aus der christlichen Perspektive wird schon das Schicksal Jesu vorweggenommen, nämlich im letzten Satz. Sie beschließen hier den Zug. Da kann man ja schon die ganze Zeit
Ja. Nein, das ist nicht primär das Thema, wobei ich an dem Satz, zu dem Satz noch was sagen werde. Zu dem Satz, die beschließen, bei mir steht, was steht da, da gingen sie hinaus und fassten zusammen mit den so weiter den Beschluss, ihn umzubringen. Das werden wir noch besprechen, dazu sage ich noch was.
Insgesamt ist es natürlich eine Provokation.
Ja, genau. Also was denkst du, wie heilt er den Menschen? Was macht er? Was will Markus immer zurück in den Evangelisten? Der Evangelist Markus lebt etwa in der Zeit, es geht ja als der früheste Evangelist, bei 70 herum. Er soll die Zerstörung des Tempels noch erlebt haben, 70 nach, hat die Katastrophe erlebt, ist traumatisiert, er hat ein sehr kurzes Evangelium. Sie wissen, warum sein Evangelium laut Vermutung so kurz ist, weil er sehr unter dem Trauma der Zerstörung des Tempels steht und sehr kurz Fakten präsentieren will. Er steht unter dem Trauma der Zerstörung des Tempels und will nicht langatmig große, blumige Geschichten erzählen. Matthäus hat 28 Kapitel, Lukas hat 24 Kapitel, Johannes hat 21 Kapitel. Alle haben ja viele blumige Geschichten. Markus ist sehr nüchtern, weil er erschüttert ist durch das Trauma der Zerstörung des Tempels. Darum will er nur nackte Fakten bringen. Und bei ihm ist ja die Zerstörung des Tempels ja schon ziemlich am Anfang angekündigt. Der Tempel, der zerriss, der Vorhang, der zerriss im Tempel. Er ist traumatisiert, er hat nur 16 Kapitel, ein kurzes Evangelium, weil er nur nackte Fakten bringen will über das Leben dieses großen Mannes. Keine Redundanz, keine Überflüssigkeit. Und dennoch ist ihm diese Geschichte sehr wichtig. Er hat einige markante Heilungsgeschichten, die er sehr nüchtern bringt. Sehr nüchtern, nicht ausschweifend, sondern sehr pointiert, in denen es um die Kompetenz dieses Jesus geht. Und was ist ihm hier wichtig? Er ging wieder in eine Synagoge. Ganz nüchtern, der Stiefel Markus ist äußerst nüchtern. Er ging in eine Synagoge und dort war ein Mann mit einer verdorrten Hand, verkommenen Hand. Und sie beobachteten ihn genau, ob er ihn am Schabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Das heißt, natürlich zeigt Hans-Jörg und die anderen Lieben den Konflikt, der besteht zwischen der Mehrheit des Volkes und Jesus. Das wird ja in allen Evangelien thematisiert und hier ist er besonders akzentuiert. Es gibt einen Konflikt, ganz klar, es gibt eine Konfliktsituation, weil Jesus eine Autorität darstellt, eine jüdische Autorität, die Außergewöhnliches leistet, Außergewöhnliches zustande bringt. Und interessant ist, es ist am Schabbat. Und was macht ein Jude am Schabbat? Er geht in die Synagoge. Synagoge, Beit HaKnesset, Ort der Versammlung. Ein Jude geht am Sabbat in eine Synagoge, es ist höchstwahrscheinlich Sabbat, steht ja oberer Titel, es ist am Schabbat. Wenn es so pointiert dasteht, ist es ein Schabbat, wird auch später gesagt am Schabbat, genau. Er geht in den Schabbat und betet dort. Schabbat ist ein Tag der Ruhe, besonders lange Gebete. Warum will Markus es unbedingt am Schabbat geschehen lassen, weil am Schabbat viel Volk zusammenkommt. Die Synagoge wie am Sonntag, normalerweise. Vor 100 Jahren waren die deutschen Kirchen ja auch voll am Sonntag. Am Samstag kommt viel Volk zusammen, Gerhard. Das Volk ist da, ein großer Effekt natürlich an der Heilung. Wenn er das am Sonntag früh um 8 Uhr gemacht hätte, wären da vielleicht 2 Mäuschen oder 10 Mäuschen, aber am Samstag ist das Volk da, weil man ja nicht arbeiten darf am Sabbat. Am Sabbat, ich mache mit Ihnen hier Synagoge. Normalerweise wäre ich heute auch in München oder so mit 200 Menschen, aber heute bin ich hier. Und fast jeden Samstag, weil Sie meine Synagoge sind. Erhard Fengler ist mein Synagogenbesucher. Und Conny und die anderen. Ihr seid meine Synagoge. Hier fühle ich, bitte? Cornelia? Entschuldigung, das hat deine Mutter immer gesagt, oder was? Ne?
Niemals.
Niemand darf das sagen?
Niemand hat gesagt, meine Mutter schon gleich gar
nicht. Und Conny ist verboten? Cornelia, okay, dann die heilige Cornelia.
Nee,
Cornelia.
Und ihr kommt
vor. Was? El, wunderbar, Cornelia. Sehr schön. Cornelia, genau. Am Sabbat kommt viel Volk zusammen. Silvia, viel Volk, alle sollen es sehen. Und darum lässt er ihn am Schabbat, er hat in die Synagoge gehen, damit es coram publico passieren möge. Und da steht gleich am
anderen Theodor? An einem anderen Tag gibt es ja gar keine Bettgang, sie wollten ihn ja dran kriegen.
Ja, richtig. Aber gut, man könnte natürlich auch fragen, was ist mit sein. Es gibt ja auch Heilungen, die nicht am Sabbat passieren, Theodor. Und da kriegt er auch Schwierigkeiten.
Wir wollten sie ihn ja irgendwie dran kriegen.
Mit Sabbat. Genau, aber bei den Heilungen der Besessenen passiert es nicht am Sabbat und da kriegt er auch Schwierigkeiten. Weil man ihm unterstellt, du treibst den Teufel mit dem Beelzebub aus. Kurzum, es gab immer Spannungen, nicht nur am Sabbat, auch bei anderen Heilungen. Weil die Menschen einfach, das gibt es immer im Ersten Testament auch, wenn große Männer auftreten, gibt es Spannungen. Wenn Jesaja auftritt und Jeremia auftritt und Hosea auftritt, die großen Männer kommen, Elia, da gibt es immer Spannungen. Weil die Größe von solchen Menschen Angst macht. Denn man weiß nicht, wie groß muss ich eigentlich auch werden, um das zu verstehen. Das ist ein alter Topos, nennt man das, ein altes Thema. Das, weil man sich selbst in Frage stellt. Das hast du immer wieder. Tiefenpsychologisch deute ich immer diese Angst, ob es Pharisäer sind oder Sadduzäer oder ob es, weiß ich, Menschen zur Zeit von Jan Hus sind, das ist ein altes Thema, das ist nicht nur judenspezifisch. Wenn große Männer und auch große Frauen auftreten, Hildegard von Bingen, wenn große Männer und große Frauen in der Menschheitsgeschichte auftreten, sind sie immer primär angstmachend, weil sie etwas verkörpern, was ich in mir nicht integriert habe. Ein Schatten, nennt man das in der Tiefenpsychologie. Sie verkörpern eine Größe, die ich auch gern hätte, aber zu der ich mich nicht traue. Meine Größe verkörpert der andere, und Jesus, Jehoshua, verkörpert die Größe Gottes in ihm. Er macht sich ja immer klein. Er leidet nie unter Ichitis Akuta, sondern er will ja immer Gott Vater verherrlichen. Und das zeigt mir, dass ich eigentlich auch mich sehne nach Größe, mich aber nicht traue aufgrund gesellschaftlicher Konventionen und bestimmter Prägungen in der Familie. Aber in mir will auch etwas groß werden. Ich traue mich aber nicht, also muss ich den anderen verfemen und ihn klein machen, damit ich nicht mit meiner Sehnsucht nach Größe konfrontiert werde. Wenn ich den anderen klein mache, der taugt nichts, der muss weg, umbringen, raus, weg mit ihm. Verbrennen, Jan Hus verbrennen, alle weg. Wenn ich den anderen verteufle, mache ich ihn klein und werde nicht mit meinen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplexen konfrontiert, sondern habe sie scheinbar gelöst. Das Problem ist ja nur scheinbar gelöst, denn dieses Thema arbeitet ja nach wie vor in mir.
Ist es nicht aber auch so, die leben und handeln aus der Lebendigkeit, aus ihrer Gottesbeziehung?
Genau.
Lebendigkeit heraus. Und die anderen sagen, steht aber so geschrieben, ist es jetzt auch so und tust du es auch so,
ja,
wie in der Schrift steht oder
genau,
wie gesagt wird oder wie der Tempel holt.
Genau.
Und die sagen, aus der Lebendigkeit heraus ist es möglich.
Genau. Genau. Die anderen sind die sogenannten, Luther nennt das die Buchstabilisten. Ja. Luther hat ein Buch, eine Schrift verfasst, die heißt wieder über das Dolmetschen. Sendbrief, genau, der Sendbrief vom Dolmetschen. Über das Dolmetschen, Sendbrief vom Dolmetschen. Und da spricht er von den Buchstabilisten, die nur an Buchstaben festhalten, aber die Essenz nicht verstehen. Die klammern sich nur an den Buchstabengehalt der Bibel. Er sagt, ich verstehe den Geist und nicht den Buchstaben. Die Papisten. Genau, er verteufelt, genau, er hasst ja die Römer und die Katholiken und sagt, diese teufelhaften Papisten, die verstehen überhaupt nichts, die klammern sich nur am Buchstaben. Und Paulus sagt das ja auch in 2. Korinther 3,6, der Buchstabe tötet und der Geist macht frei. Und das macht Jesus. Also er sieht einer mit einer verdorrten Hand. Interessant ist, da war einer mit einer verdorrten Hand, das ist ganz wichtig. Eine große Menge und einer mit einer verdorrten Hand. Verdorrte Hand ist auch ein Aussatz, das kann auch ausgesetzt sein. Das ist wieder das Thema, die Hand ist nicht bewegungsfähig. Ich spiele jetzt mit lauter Worten noch kurz vor der Pause. Die Hand ist nicht bewegbar. Sie ist nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Beweg doch mal deine Hand, Gudrun. Beweg deine Hand. Er ist unbeweglich. Und er ist handlungsunfähig. Ich wiederhole, Helene Köhn. Er ist handlungsunfähig. Die Hand ist kaputt. Und er ist nicht bewegbar, er ist erstarrt. Die deutsche Sprache ist unheimlich mächtig. Er ist nicht beweglich, kaputt, tot. Und das drückt die Bibel aus mit einer verkrümmten oder verdorrten oder erstarrten Hand. Und einer ist da, das ist so interessant. Jesus sieht sofort diesen einen, beziehungsweise Markus lässt ihn sehen. Interessant, darum geht es. Der stand anscheinend vorne und Jesus schaut sich nicht die feinen Männer und die feinen Damen an, sondern gerade den Leidenden, den sonst keiner anschaut. Keiner sieht ihn an und das ist schon ein Teil der Therapie, er gibt ihm Ansehen. Therapie heißt im biblischen Kontext, ich gebe dem nicht angesehenen Ansehen. Allein, dass ich ihn sehe, diesen einen Mann inmitten von 100 Menschen in der Synagoge im Jahre 40, 30, 29, allein die Tatsache, dass er ihn ansieht überhaupt, kein Mensch schaut ihn an, der taugt ja nichts aus der Sicht der Gesellschaft, ist schon Therapie, er gibt ihm ein Ansehen, eine Würde. Und sie beachtet ihn genau, aber und so weiter. Ist hier interessant, was passiert. Er beachtet den Kranken und sie beachten ihn. Er will etwas Gutes tun durch seine Beobachtung, im Deutschen auch, Obacht geben, über jemanden schauen. Und sie schauen ihn auch an, aber sie machen es negativ. Das ist schön, wie Markus das literarisch herausstellt und theologisch natürlich auch. Er, Theodor, beachtet den Kranken. Er ist voller Liebe, weil er ein großer Mann in Israel ist, Jesus. Sie schauen auf ihn scheel. Gibt's ja auch, warum schaust du scheel auf mich? Sie schauen scheel auf ihn. Das ist die Ambivalenz des negativen Schauens, Cornelia, und des guten Schauens. Er schaut gut auf ihn. Sie schauen negativ auf ihn, sie wollen jemanden strikt sehen, weil sie schon spüren, da wird was passieren. Der Mann ist so groß für sie, sie sind solche kleinen Mäuse, diese Kollegen von ihm, dass sie allein Angst haben, wenn er nur diesen anderen Mann anschaut. Das fällt ihnen schon schwer, weil sie diese Größe nicht haben. Und er sagt zu dem Menschen, jetzt ist es der Mensch, ein Mensch, ecce homo, ein Mensch schlechthin, geschlechtsunspezifisch. Und er sagt zu dem Menschen mit der verkrümmten Hand, ganz deutlich, interessant ist, er sagt zu dem Menschen mit der verkrümmten Hand, er sagt zu dem Kaputten, sondern er ist ein Mensch, Elene, mit einer verkrüppelten Hand. Ganz wichtig. Er sagte zu dem Menschen, der eine menschliche Würde hat, und hat nebenbei ein Malus, nämlich eine leidende Hand. Ganz wichtig. Ein Mensch mit einer verkrüppelten Hand, nicht ein verkrüppelter. Steh auf und tritt in die Mitte. Und das habe ich Ihnen vorhin auf Hebräisch vorgelesen. Das will ich Ihnen nochmal sagen, damit Sie es auf Hebräisch sehen. Das ist nämlich enorm wichtig. Hoshet et yadcha vayoshet ota. Hoshet et yadcha. Steh auf, das Hebräische hat hier nicht das Aufstehen, aber es müsste eigentlich heißen, kum, das kum fehlt mir in der Hebräischen, das füge ich hinzu, kum heißt steh auf und tritt in die Mitte. Jetzt wird sehr tief vor der Kaffeepause. Er muss gar nicht aufstehen, der saß wahrscheinlich gar nicht. Jetzt müssen Sie natürlich verstehen, darum mache ich das ja als Jude mit Ihnen, der muss nicht aufstehen, der saß wahrscheinlich gar nicht. In der Synagoge stand man im ersten Jahr und es gibt da keine Sitzplätze. Sondern das Steh auf ist ein Topos, ein fester Begriff. Es geht nicht darum, dass er wirklich steht, sondern es geht um das innere Aufrichten. Steh auf, auch wenn du schon stehst, und tritt in die Mitte. Das ist die pure Therapie. Wir halten fest, es sind drei Schritte. Erster Schritt, ich schaue dich an, Erhard. Ich schaue dich an, notieren. Erster Schritt, ich gebe dir Ansehen zurück, das du dir hattest. Ich gebe dir Ansehen am Sabbat, am heiligen Tag in der Woche. Am heiligen Tag gebe ich dir Ansehen. Gerade am heiligen Tag gebe ich dir Ansehen. Du bist angesehen, du bist ein Mensch, mit einer verkrüppelten Hand, nicht irgendein Verkrüppelter. Zweitens, ich bespreche dich. Das, was wir vorhin hatten bei Mose. Er bespricht ihn. Er bespricht ihn, schaut ihm in die Augen und das ist dramatisch. Das ist dramatisch, Cornelia. Kein Mensch schaut ihn an. Für alle in der Synagoge ist er der letzte Dreck. Eine verkrüppelte Hand, das ist was Schlimmes. Bestraft von Gott. Du taugst nichts. Und er sagt, du taugst. Jetzt wird gleich viel tiefer noch. Wir sind voll in der Szene. Steh auf. Komm. Kum, steht immer wieder im ersten Testament. Steh auf und geh nach Ninive. Steh auf und geh nach Ägypten. Bei Mose auch. Steh auf. Komm aus deiner Lethargie raus. Komm aus deiner Isolation raus, Aziok, heißt das. Kum sagt Gott immer wieder. Immer wieder. Asietua. Ne, wie sagt man? Leftua. 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 Sekunde. Leftua. Steh auf. Richte dich auf vor allen Leuten. Der Mann schämt sich bis in die Knochen. Er zittert vor Scham. Und das ist genau die Therapie. Überwinde deine Scham. Überwinde deine Ichitis und trete vor Gott. Am heiligen Schabbat, am Tag, der für Gott heilig ist. Steh auf aus deiner inneren Verkrüppeltheit, aus deiner inneren Gebrochenheit. Und jetzt der Höhepunkt. Tritt in die Mitte. Tritt in die Mitte. Was heißt das? Tritt in die Mitte. Wie können wir das deuten? Tritt in die Mitte.
In die Gesellschaft.
Richtig, genau. Tritt in die Mitte. Was heißt
das? Ich habe auch kommen in deine eigene Mitte.
Ja, richtig.
Dort, wo alles wieder ganz wird.
Richtig, ich will mal gucken, ob Sie hier...
Und dann kommt das Leben, was sind wir dort von Ast, seine Hand, wieder quasi grün werden wird.
Ja, richtig. Wer hat noch etwas? Adonai.
Das ist alles
ja.
In die Mitte, dann können es alles sehen.
Richtig, und was könnte es noch? Moment, ich will mal kurz... Ja, eine Sekunde.
Das steht auch in der Mitte.
Ja, richtig, ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob das Hebräische... Richtig, Bo El Aemza, genau, steht in die Mitte. Eine Sekunde, ich will noch mal ganz kurz hier schauen. Sofort, wir sind gleich durch. Ich will nur dieses eine hier in 3.1, genau. Da hatte das nicht. Ein Moment, Marlon mit Kirsche. Genau, genau. Dieses Mitte ist richtig übersetzt. Bo El Ha-Merkaz. Tritt in die Mitte. Ich habe alles gehört, was Sie gesagt haben, ist richtig. Ich brauche noch einen kleinen Punkt. Was heißt, nachdem er gesagt hat, steh auf, tritt in die Mitte? Wenn wir das religiös, spirituell deuten. Erhard. Ja, Erhard?
Das Wort steh auf steht nicht in Griechisch.
Nochmal?
Das Wort steh auf
ja.
steht nicht
in Sondern was steht dort in Griechisch? Und was steht bei uns im Deutschen?
In die Mitte. Mittelpunkt.
Was? Wach auf.
Wach auf.
In die Mitte. Sag's auf Französisch. Au centre. Au milieu de la communauté. Genau. Und was sagt der Grieche?
Er tritt hervor.
Interessant. Aber dieses Tritt in dieses Steh auf würde aber gut in das jüdische Denken passen.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja. Aber was, gut, dann nehmen wir mal dieses Mitte. Vielleicht gibt es ja eine andere Version. Es gibt ja eine andere griechische Version. Vielleicht hat Nestle Aland, die deutschen Übersetzer, eine Version genommen, die aus einem anderen griechischen Original kommt. Denn du hast ja auch Steh auf.
Nein, hier steht Tritt hervor.
Kein Steh auf. Nein. Wer hat noch Steh auf bei sich? Einer hat Steh auf. Und du hast auch Steh auf.
Da steht, ja, Steh auf. Ja.
Steh auf. Okay, ich vermute eher, dass es dann noch eine andere Version gibt. Denn sonst hätten die auch die, ich habe die Zürcher. Und die Zürcher ist eine sehr gründliche, sonst hätte sie das nicht. Und jetzt noch etwas zur Mitte. Geh in die Mitte. Das steht aber auch im Griechischen. Jetzt will ich noch kurz wissen, was heißt in die Mitte gehen? Das will ich noch hören. Was heißt tritt in die Mitte? Nicht nur äußerlich, Silvia. Was heißt das in die Mitte gehen? Komm in deine innere Mitte. Das schreiben wir noch bitte auf. Ja, auch. Genau. Erstens in die Mitte der Community, in die Mitte der Gemeinschaft. Und zweitens, Sie wissen, das deutsche Wort Meditation heißt in die Mitte kommen, meditare. Heißt in mein Medium kommen. Das habe ich neulich in einem sehr interessanten Werk gelesen. Theodor, Meditation heißt in meine Mitte kommen. Komm in deine innere Mitte. Er ist nicht bei sich, er ist fahrig, er ist bei tausend anderen Geschichten, aber er ist nicht in seiner Mitte, Ursula Fröhlich, in meine innere Mitte kommen. Erstens in die Mitte des äußeren Geschehens, Ansehen bekommen durch die Gemeindeglieder und zweitens in meine innere Mitte kommen. Wieder zentriert werden, zentriere dich, sagt man heute auch auf Deutsch. Zentriere dich in dir. Das heißt, er merkt, was merkt Jesus? Jesus merkt, dass er mit sich nicht im Reinen ist und deswegen auch etwas Unreines bekommt. Man sagt ja auch im Deutschen, du bist mit dir nicht im Reinen. Natürlich ist die Gesellschaft auch schuld. Aber es entsteht immer in mir. Ich gebe der Gesellschaft die Möglichkeit, mich krank zu machen. Wenn ich nicht bereit dazu bin, kann die Gesellschaft mich nicht krank machen. Auch wenn sie mich noch so sehr scheel anschaut. Aber ich bin nicht in meiner Mitte. Wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich zentriert bin, wenn ich mediiert bin, in meiner Mitte bin, meditare, dann kann mich nichts erschüttern. Und in der Mitte sein heißt immer mit Gott in Verbindung stehen. In meiner Mitte sein heißt immer, genau, jetzt schimpft sie gleich, in meiner Mitte heißt immer, mit Gott in Verbindung sein. Ich wiederhole, wir chatten vor der Pause. Jehoshua, was heißt das Wort Jesus, müssen wir gerade noch klären. Was heißt Jesus? Gott ist mein Erlöser. Gott ist mein Helfer. Wenn Sie das noch aufschreiben, Jehoshua, manche kennen das schon aus meinen Seminaren, Hans-Jörg, Jehoshua, oder abgekürzt Jeshua, Jehoshua, Gott ist mein Erlöser, oder Jeshua, die Kurzform, heißt Gott ist meine Hilfe, Gott ist mein Erlöser, Gott ist meine Rettung. Da gibt es verschiedene Worte für diese Wurzel. Yasha. Ich wiederhole, Gott ist mein Erlöser, Gott ist meine Hilfe, Gott ist meine Rettung. Und es ist kein Wunder, dass ausgerechnet Jesus das sagt, Jeshua, denn von ihm kommt ja eine Erlösung. Da habe ich noch für Sie ein paar interessante Worte nach der Pause. Kurzum, Jeshua.
Jetzt ist die Pause die Rettung.